Ich möchte Sie alle ganz herzlich begrüßen zu unserer heutigen Tagung zum Thema «Das verwaltete Leben, der organisierte Tod». Das sind zwei kritische Begriffe. Als erstes wird der Hausherr, der Herr Bielinski, Sie begrüßen, denn er hat ja die Hausmacht hier. Ganz herzlich willkommen, Herr Bielinski. Ich denke, ich muss Sie nicht noch gross einführen. Sie dürfen sich selber vorstellen.
Ja, ich glaube, ich finde es eigentlich der Hausherr dürfen immer so etwas speziell. Also, wenn ich ein auswärts der Hausherr bin, eigentlich. Ich möchte Sie begrüßen im Namen von der PDAG, der Beatrische Dienste Aargau. Ich möchte vor allem am Anfang, ich habe gerade zwei Mitglieder kennengelernt, der Arbeitsgemeinschaft für therapeutische Jurisprudenz einmal danken. Ich denke, die Denkanstöße und Inputs, die tun uns gut. In den vergangenen Jahren, ich habe das Programm nicht mal gesehen, was so gelaufen ist, aber hoffentlich genau in den zukünftigen Jahren. Ich habe dann den Inhalt ein bisschen geschaut, was heute das Thema ist, und bin dann den Eindruck gehabt, das ist ja schon fast ein Jubiläumskongress. Ich habe dann aber gesehen, dass es eine neue Version ist. Wir eigentlich heute nichts anderes, Sie haben es aufgeschrieben, nicht weniger als der sinnvolle Umgang mit dem Leben, Krankheit, Tod, interdisziplinär diskutieren. Da habe ich mir gedacht, das ist ja schon relativ eine grosse Anforderung. Andere könnt ihr das ganze Lebenswerk nehmen und wir können das da in einem Nachmittag, einem Morgen durchdrucken, das finde ich optimal. Schlusspunkt dann noch so ein bisschen der Ursula Davids eigenen Part, der Schluss. Höhepunkt ist dann noch die Moral von der Geschichte. Oder also, das ist ein Steigen bis zum Schluss dann der Höhepunkt. Ich bin gespannt. Ich möchte von meiner Seite her noch einen kleinen Input geben, weil die Themen sind auch bei uns ganz praktisch brisant. Vielleicht ein bisschen langständig, aber es geht ins Gleiche rein. Bei uns tun innerhalb der Jahresfrist unsere Psychologen, Psychiater in der Jahresfrist 15'000 Formulare mehr ausfüllen, bedeutet die Klinik. 15'000, das muss man sich einmal vorstellen. Sie sind zudem beschäftigt mit dem, dass sie die tagesfertige Leistungserfassung machen, also man muss über den ganzen Tag Rechenschaft ablegen. Sie müssen Personaleinsatzplanung machen, also sie müssen diverse Schulungen machen. Ein irrsinniger Wust von Bürokratie, der da kommt. Und die Schwierigkeit und mein Dilemma ist, all die sagen, wir müssen mehr so Sachen machen, die tun das mit dem Argument, das ist wichtig für den Patienten. Also wenn wir das Ergebnis messen, was die Krankenkasse fordert, dann hilft das schlussendlich dem Patienten. Das neue Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, das kann ich noch nicht sehen. Wird ja, indem man sagt, es braucht einen Behandlungsplan, es braucht ein Liebezug von Angehörigen, ein guter Nachsorgeplan, wird Gutes tun für den Patienten. Also alle wollen Gutes tun. Wenn ich Patienten höre, dann fehlt ihnen eigentlich nur etwas auf den Stationen. Genug Zeit für Gespräche. Und das ist ein Dilemma, wo ich nicht so ganz genau weiss, wie wir da damit fertig werden. Wir haben 5 neue Stellen müssen schaffen, neue Kindes- und Erwachsenenschutzrecht, und durchschnittlich die Oberärztin wird 3 Stunden pro Tag für die Umsetzung des neuen Rechts verwenden. Damit wird Zeit mit dem Patienten immer geringer und irgendwann geht es dann nicht mehr auf. Das ist mein Dilemma, wie damit umgehen müssen wir nicht. Die nächsten Fragen sind schon anstehend. Sie wissen vielleicht, dass man in der somatischen Medizin durch die Behandlungsprozeduren ganz fest aufschreiben. Behandlungsprozeduren wird man auch in der Psychiatrie jetzt einführen und die aufschreiben. Das heisst, es gibt wieder 5 neue Codierer, die wir da darstellen müssen. Es gibt wieder einen Wust von Bürokratie. Und jetzt kommen wir zum Schluss. Niemand wehrt sich dagegen. Die Prozeduren, hat man alle gesagt, alle Kliniker sind einverstanden, das ist nichts für uns. Aber der Kanton Zürich sagt, wir führen das auf den 1. Januar 2014 und dann ist die Luft schon draus. Also das heisst, es klingt uns gar nicht im Moment, uns zu wehren gegen die bürokratische Übermacht. Und wie in der klinischen Tätigkeit das umsetzt, ist für mich ganz ein praktisches Problem. Amt. Wir können vielleicht in der nächsten Jubiläumstagung einen Workshop zu diesem Thema machen. Ich wünsche Ihnen einen schönen Aufenthalt. Das sind ja die historischen Gemäuer. Hoffen, dass Sie kulinarisch verwöhnt werden. Und bin gespannt auf das eine oder andere. Ich habe schon gehört, neue Bundesgerichtsentscheide werden noch mitteilt. Top, war schon. Vielen Dank und eine gute Tagung.
Danke vielmals, Herr Jelinski. Das, was du gesagt hast, das betrifft den ersten Teil vom Titel, das verwaltete Leben. Man könnte auch sagen, die verwaltete Gesundheit. Es ist auch ein Anliegen für mich und ich würde gerne die nächste Tage zu dem Thema noch ein bisschen ausweiten. Heute haben wir es erst im Titel und der organisierte Tod kommt wahrscheinlich ein bisschen mehr zum Zug. Aber in dem Sinn wäre das so wie eine Ankündigung. Jetzt muss ich noch ganz schnell etwas zu unserer Organisation sagen. Es fehlen noch ein paar Leute. Offensichtlich kommen sie von Zürich in den Stau rein und nicht so gut durch. Also wenn sie spät kommen, noch reintröpfeln, tun sie die nicht bestrafen mit einem missachtenden Blick. Sie sind im Verkehr ausgesetzt gewesen. Und wie man ja weiss, man kann das nicht ändern. Man steckt einfach drin. Jetzt ein paar Gedanken, ganz kurz, zum Thema der organisierte Tod. In der Biologie hat man gelernt, dass Individuum auch den Tod mit sich bringt. Wären wir Blaualgen, würden wir kein Problem mit dem Tod haben, sondern uns einfach immer weiter vermehren. Und wir müssten auch die Tagung nicht abhalten. Geht man gerade auf den Tod zu, kann man sagen, die beste Vorbereitung auf den Tod ist ein erfülltes, zufriedenes Leben. Jetzt wird das Leben so erfüllt mit all dieser Verwaltung und dieser Bürokratie, das ist eine zweite Frage. Ich möchte aber hier nicht länger philosophieren. Ich habe nachher einen Redner, der viel besser philosophieren kann als ich. Bei mir war es noch immer ein Hobby. Ich möchte gerade zu einem ganz praktischen, lebendigen Beispiel gehen. Und zwar ein Beispiel, wo eine Tochter von ihrer Mutter hat vor kurzem Abschied nehmen musste. Und das wird uns gespielt oder vortragen von der Frau Elisabeth Seiler. Herzlich willkommen, Frau Seiler.
Sein oder nicht sein, das ist die Frage. Ist sinnvoll, die Schleudern und Pfeile des wütenden Geschicks ertragen oder gewappnet gegen ein Meer von Zweifeln durch Widerstand zu enden. Sterben, schlafen, nicht mehr. Und durch Schlaf sagen, wir enden das Herz und die tausend Schläge, die unser Fleisch erbt. Es ist eine Vollendung, innigen Wunsches wert. Sterben. Schlafen. Schlafen. Vielleicht träumen. Ja, da hakt's. Denn was im Todesschlaf für Träume kommen kann, wenn wir den Lärm des Irdischen los sind, das lässt uns zögern. Der Gedanke ist, der dem Elend so lange Seele gibt. Hohes Gericht, Doktoren H. D. M. I. N. C. K. Herr Professor, lasst meine Mutter leben. Ich weiß, sie ist schon über 95. Sie hat ein schönes Alter, wie man so sagt. Und sie hatte bis zu ihrem schweren Hirninfarkt am 26. Juli eine sehr gute, eine außerordentlich gute Lebensqualität. Sie lebte mit mir, mit meiner Familie, Mann, Tochter, Sohn, ihrem Hund und zwei Katzen in ihrem Haus mit großem Garten. Sie konnte sich selber ankleiden. Gut, bei den Stützstrümpfen half ich ihr. Sie konnte selber essen, zur Toilette gehen, Treppen steigen, legte Wäsche zusammen, Bug, Apfelomeletten mit viel Zucker für die Enkel. Sie half im Haus und Garten. Gut, das mit dem Garten hat in diesem Jahr schwer nachgelassen. Aber sie pflanzte noch einen Tag vor dem Hirninfarkt das Hochbeet an und strickte drei Reihen meines neuen Pullovers, der nun wohl für immer unvollendet bleiben wird. Herr Professor, Sie sagen, meine Mutter will mit diesem schweren Hirninfarkt auf der linken Gehirnhälfte und dem zusätzlichen Herzinfarkt nie mehr diese Lebensqualität erreichen. Und Sie fragen mich, ob ich meine Mutter die Operation zum Einsetzen der Becksonde zumuten will. Können Sie mit Ihrer Mutter kommunizieren? Will Ihre Mutter das? Fragen Sie mich, Herr Professor. Und ich weiß, Sie meinen es gut. Sie wollen nicht einer jener Mediziner sein, die alle Hebel in Bewegung setzen, um den Tod zu verhindern. Vor allem nicht den Tod eines so alten Menschen. Will Ihre Mutter das? Und ich höre den mitstehenden Subtext. Will Ihre Mutter noch leben? Mit dieser Diagnose, rechtzeitige Lähmung, Sprachverlust, Lähmung des Schluckreflexes? Fragen Sie Ihre Mutter, verlangen Sie, Herr Professor. Wir wollen ihr keinen fremden Willen aufzwingen, weder den Ihren noch den meinen. Was soll ich meine Mutter fragen? Otsch nur Lappe, Mama, otschst du unter deinem Umstand nur Lappe? Hebe deine Augen auf zu den Bergen, von welchen die Hilfe kommt. Deine Hilfe kommt vom Herrn, der Himmel und Erde geschaffen hat. Ich bin verzweifelt, Herr Professor, weil es ja anfangs ganz anders klang. Meine Mutter wurde angesichts ihrer guten Lebensqualität kritisiert. Sie überstand es ohne Gehirnblutung und ich überstand es dank der einfühlsamen und höchst kompetenten, energischen Unterstützung unseres Hausarztes Dr. L. Er stand mir in diesen schweren Tagen aus seinen Sommerferien bei, beriet mich bei allen Entscheidungen, die anstanden, und argumentierte auch immer aus einer sehr persönlichen Sicht. Ich würde das bei meiner Mutter auch so handhaben. Warum, Herr Professor, zweifeln Sie an meiner Haltung? Warum unterstellen Sie mir eine klammernde, egoistische Neigung? Warum glauben Sie, dass Sie die Angehörigen einfach kennen? Warum glauben Sie, der Anwalt meiner Mutter sein zu müssen? Ich lebte fast 7 Jahre mit meiner Mutter zusammen. Ich war für ihre Pflege zuständig. Das war mein Beruf. Deswegen stellte ich meine Arbeit hindan. Ich versuchte für sie da zu sein, mir ein schönes Alter zu ermöglichen. In kalten Winternächten legte ich mich zu ihr ins Bett und wärmte sie. Jede Nacht ging ich einmal in ihr Zimmer, massierte ihr den Rücken, die Beine, brachte ihr ein Bettmüffel oder einen Kaffee. Warum, Herr Professor, unterstellen Sie mir die unlautere Absicht, dass ich meine Mutter zu einem Leben dränge, das sie nicht will? Hebe deine Augen auf zu den Bergen, von welcher die Hilfe kommt. Deine Hilfe kommt vom Herrn, der der Himmel und Erde gemacht hat. Anfangs klang es ganz anders. Aber als die Lyse nicht den gewünschten Effekt hatte und sich das verschlossene Gefäß nur kurzzeitig öffnete, als meine Mutter noch einen Harnweginfekt mit 38 Grad Fieber machte und sich ihr Zustand nicht verbesserte, da drehte der Wind. Plötzlich empfing mich Frau Dr. H. mit den Worten: Will Ihre Mutter das? Worte, die ich in den folgenden Wochen immer wieder hören musste. Meine Mutter hatte sich die Magensonde zweimal ausgerissen und sich beim dritten Einsetzen heftigst gewehrt. Das sei eine belastende Situation für alle Beteiligten. Aber die Tatsache, dass sie sich die Magensonde herausriss, konnte doch noch lange nicht auf eine Lebensmüdigkeit hinweisen. Der Schlauch in der Nase störte sie einfach, kitzelte und kratzte. Man kann jemand in beide Richtungen bevormunden, orakelte Assistenzarzt Dr. I. Ich war dann beim erneuten Einsatz der Magensonde dabei. Es war nicht einfach, aber es ging dann doch ziemlich schnell. Mama, nur noch einmal. Versuch's mal nicht. Weißt du, ich setze es dir wie die Pelksonde nicht und dann nimmst du den Schuh weg aus der Nase. Dann hast du Ruhe. Und wenn du wieder kannst schlucken selber, dann nimm dich heim. Warum wird mir gleich eine Bevormundung unterstellt, Herr Professor, nur weil ich meine Mutter nicht gleich aufgebe? Herr Professor, Ihr Ober- und AssistenzärztInnen, was ist lebenswertes Leben? Warum glauben Sie, dass der Zustand, in dem meine Mutter nun ist, nicht mehr lebenswert ist? Weil sie nicht mehr sprechen kann? Ja, das ist schlimm, Mama. Dir zuzuhören, wie du etwas willst sagen. Probierst, es geht nicht. Heißt das sterben, Herr Professor? Darf man das interpretieren? Muss man nicht überhaupt ganz vorsichtig sein mit irgendwelchen Interpretationen? Übrigens, Herr Professor, wenn Sie nicht da sind, kann sie den Arm und das Bein heben. Sie reagiert vor allem auf Menschen, die sie mag. Ich glaube, sie ist jetzt ganz besonders befähigt, das Wesen eines Menschen zu erfassen, den Subtext mehr als den Inhalt. Sie blüht richtig auf, wenn die hochkompetenten, hochmotivierten jungen PflegerInnen sie umheben. Frau Seiler, ich gebe mich jetzt eure Blutverdünnungsstütze. Achtung, es wird ein bisschen kalt. Es gibt einen Stupf. Waren Sie, Herr Professor, je zugegen und haben Sie gesehen, wie meine Mutter den Therapeuten entgegenstrahlt aus ihren hellen, blauen Augen mit dem immer noch tiefen, intelligenten Blick? Herr Seiler, können Sie noch Ihre rechte Arm lüpfen? Noch ein. Super, super machen Sie da. Haben Sie gesehen, Herr Professor, wie sie mit ihren Enkeln mitbrummt, wenn die ihr ein Lied vorsingen, wie sie mir übers Haar streicht, kennerhaft ihre selbstgestrickten Socken untersucht und an den mitgebrachten Blumen riecht? Und du kannst ja wieder ein paar Worte sagen, Mama. Namen von deinem Kind, Benny, Silvia, dein eigener Doki. Und du kannst ja sagen und immer wieder danke, danke, danke. Ist diese Lebenszeit, Herr Professor, nicht auch kostbar für meine Mutter, die sonst immer etwas tun musste, etwas schaffen musste, die sich jetzt bedienen und umsorgen lässt und es auch genießt? Ist diese Zeit aber nicht auch ein Geschenk für die Pfleger, wenigstens für diejenigen, die das besondere Wesen meiner Mutter wahrnehmen können? Zum Beispiel Frau F. Ich habe ihre Mutter einfach gehen. Die Haltung der PflegerInnen spiegelt eine ganz andere Philosophie als die Antwort des diensthabenden Arztes auf meine Frage, was er an meiner Stelle tun würde, wenn seine Mutter vor Schmerzen stöhnte und er nach Hause gehen müsste. Da kann ich mich jetzt in Ihre Situation nicht hineinversetzen, sagte er braungebrannt. Wenigstens war er ehrlich. Ich will nicht verschweigen, dass meine Mutter leidet, aber sie gibt nicht auf. Sie legt sich nicht einfach hin, richtet sich auf und immer wieder auf. Sie kämpft. Etwas in ihr will noch leben, will noch ausgedrückt sein, ich weiß nicht was. Habe ich das Recht, dieses Leben abzukürzen, nur weil ich diesen Zustand manchmal schwer ertrage? Die Ungewissheit, das extreme Auf und Ab. Aber da sind doch auch immer wieder diese strahlenden, lichten Momente. Ich will mich auf diesen Zustand einlassen, auch wenn es anstrengend und schmerzhaft ist. Ich will meiner Mutter 12 Stunden am Tag die Stirn und den Rücken kühlen, beim Aufsitzen helfen, den Mund erfrischen, klingeln, weil sie es nicht mehr kann, sie umlagern lassen, die Beine auswickeln, ihre Verzweiflung aushalten, das Stöhnen, ihre noch immer unglaubliche Kraft und den unbeugsamen Lebenswillen spüren. Danke, Mama, dass ich dich so sehe. Ich sehe jetzt hier das archaische Kind, wo du noch sie bist. Und ich glaube, dass du noch so sie bist. Das wilde, temperamentvolle, schöne, charismatische, intensive Kind. Und danke an die einfühlsamen, respektvollen Pflegenden. Danke an diese vorab jungen Menschen. Danke den Therapeutinnen. Danke für die kostbare Zeit, die ihr meiner Mutter geschenkt habt. Und für das Verständnis, das Zuhören und Trösten der anstrengenden Angehörigen. Danke. Für die Ärzte und für Sie, Herr Professor, aber gilt mene, mene, tekel, opassen. Ihr seid auf der Waage meiner Verzweiflung gewogen und für zu leicht befunden worden. Ihr habt mir nicht getraut und ich habe euch nicht vertraut. Ihr habt vorgegriffen und wolltet in einem einzigen Fall, der meine geliebte Mutter war, beschleunigen. Die Statistik und die Fallpauschale saßen euch im Nacken und ließen keinen Prozess zu. Will Ihre Mutter das? Ich weiß nicht, Herr Professor, was meine Mutter will. Ich weiß nur, was sie nicht will. Sie will nicht diese Schläuche, den Magensondenschlauch durch die Nase, die Infusion am Arm. Sie will nicht angegurtet werden. Und deshalb will sie diese PET-Sonde. Ich bitte Sie, die Operation möglichst schnell durchzuführen. Vor meinem eigenen Tod ist mir nicht bang. Nur vor dem Tode derer, die mir nahe sind. Wie soll ich leben, wenn sie nicht mehr da sind? Allein im Nebel taste ich tot entlang und lasse mich willig in das Dunkel treiben. Das Gehen schmerzt nicht halb so wie das Leiden. Der weiß wohl, dem Gleiches widerfuhr. Und die es trugen, mögen mir vergeben. Bedenkt, den eigenen Tod, den stirbt man nur. Doch mit dem Tod der anderen muss man leben.
Danke vielmals, Frau Seiler. Das war sehr, sehr eindrücklich. Jetzt gehen wir wieder zurück in die Theorie. Als nächstes kommt, oder als erstes, kommt der Redner, Herr Professor Frank Matwig. Ich habe seine Biografie ein bisschen angeschaut. Ich habe nur ein paar Sachen davon rausgenommen. Er hat theologische Ethik studiert, sich mit Menschenrecht beschäftigt, mit politischer Ethik und mit Bioethik. Das geht dann noch weiter. Er hat auch mitgeschafft an sozialmedizinischen Projekten, ganz verschiedene, unter anderem auch in der Psychiatrie. Sein Titel heisst «Wer darf sterben?». Er tut jetzt das, was Frau Scheiler uns vorgespielt hat, also gelebt hat, tut er uns vielleicht noch ein bisschen theoretisch erläutern. Das wäre sein Name. Herzlich willkommen, Herr Professor Matwig.
Müsste mir noch irgendjemand helfen, wie...
Play. Sie müssen Play drücken.
Ja. Und weiter geht es rechts.
Ja, ich danke Ihnen sehr herzlich für die Einladung, sehr geehrte Damen und Herren. Ich bin gerne gekommen. Ich habe mir überlegt, ich formuliere meinen Vortrag aus, sonst kommen Sie heute nicht mehr zum Mittagessen. Ich mache nur eine ganz kurze Vorbemerkung. Eigentlich ist es ja so, dass die Ethik immer am Schluss kommt. Wir haben das heute Morgen schon gehört. Die Moral von der Geschichte ist so üblicherweise am Ende. Ich nutze die Gelegenheit, mal als Ethiker am Anfang zu sprechen und schnüre nicht den Sack zu, sondern mache ihn auf. Und so als kleine Wegweisung, vielleicht sage ich Ihnen vielleicht noch, was mein Ethikverständnis ist. Wir gehen ja meistens davon aus, dass die Ethik weiß, was gut oder schlecht ist. Ich kann Sie trösten, das weiß sie genauso wenig oder genauso viel wie Sie. Ich verstehe Ethik eigentlich in einer ganz antiken Tradition, in einem antiken Verständnis, als kritische Reflexion. Und die kürzeste Definition von Ethik, die ich kenne, stammt aus einem Brief von Johann Wolfgang von Goethe, heißt schlicht und einfach, Stolpern fördert. Das war meine Vorrede und jetzt fange ich an. Wer darf sterben? Entscheidungen Ende aus ethischer Sicht. Die Titelfrage meines Vortrags klingt etwas merkwürdig. Normalerweise wird in der Medizin eher gefragt, wer muss sterben? Etwa in der Katastrophenmedizin, wenn die Ressourcen nicht ausreichen, um alle Verletzten zu behandeln. Daneben wird mit dem Wer offenbar nach Kriterien gefragt, die eine Person erfüllen muss, um sterben zu dürfen. Auch das erscheint unpassend, denn mit den Worten des österreichischen Schriftstellers Thomas Berner gilt, schließlich wird dem wenigsten ein Tod ohne Sterben zuteil. Wir sterben von dem Augenblick an, in welchem wir geboren werden, aber wir sagen erst, wir sterben, wenn wir am Ende dieses Prozesses angekommen sind. Und manchmal zieht sich dieses Ende noch eine fürchterlich lange Zeit hinaus. Hinter dieser zweifellos richtigen Beobachtung steckt ein Problem, das in der Medizin und Bioethik seit langem heftig und kontrovers diskutiert wird. Woran darf der Mensch noch sterben? Offenbar stirbt es sich nicht so einfach und vor allem nicht von selbst. Das Sterben markiert nicht mehr nur den Übergang vom Leben zum Tod, sondern wird selbst zu einem mehr oder weniger eigenständigen Lebensabschnitt. Wenn das Sterben in diesem Sinne also gelebt werden muss, dann kommt man nicht, wie in jeder anderen Lebensphase, auch darum herum, zu überlegen, zu urteilen, zu entscheiden und eben zu handeln. Der erste Punkt meiner Ausführungen betrifft deshalb die Frage, was sind eigentlich Entscheidungen am Lebensende und auf welche Handlungen sind sie bezogen? Thomas Berner hat in der eben zitierten Bemerkung bereits auf die Zeitspanne des Sterbens hingewiesen. Eine echte Herausforderung beim Sterben ist die Zeit. Weil das Sterben immer mehr Lebenszeit in Anspruch nimmt, wachsen auch unsere Probleme mit dem Sterben. Wie ist das zu verstehen? Ich nenne nur einige wenige Punkte. Die längere Lebenserwartung,
auch bei chronischen und multimorbiden Erkrankungen. Wir können heute mit Gesundheitszuständen nicht nur überleben, sondern auch relativ gut leben, die noch vor nicht allzu langer Zeit das sichere Todesurteil bedeutet hätten. Längere Sterbeprozesse, die bewusster erlebt werden. Das Sterben ist selten noch ein kurzer Augenblick, sondern wird zu einem ausgedehnten Prozess. Sterben als selbstverantwortlicher Entscheidungsraum. Sterben ist entgegen dem ersten Anschein kein passiver Vorgang, sondern ein aktiv zu gestaltender und deshalb auch zu verantwortender Lebensabschnitt. Kurz, Sterben passiert nicht einfach so, sondern Sterben wird gemacht. Die meisten Menschen sterben heute in medizinischer Begleitung. Diese Tatsache hat die Wahrnehmung des Sterbens selbst verändert. Sterben rückt im medizinischen Umfeld fast automatisch in den Fokus von Krankheit und Krankheitsbehandlung. Der Medikalisierung des Lebens entspricht also eine Medikalisierung des Sterbens. Die Äußerung einer Sterbenden, ich bin nicht krank, ich sterbe nur, gibt diese Realität auf geradezu komische Weise wieder. Gesellschaftliche Individualisierung und Flexibilisierung betreffen auch die letzte Lebensphase. Unabhängig davon, ob das Sterben gesellschaftlich wahrgenommen und integriert wird, sterben Menschen in und nicht jenseits der Gesellschaft. Deshalb bedingen die gesellschaftlichen Lebensverhältnisse die Art und Weise, wie gestorben werden kann. Die vielbeklagte Einsamkeit im Sterben ist nur die Kehrseite der sozialen Realität eines besonders im höheren Alter einsamen Lebens. Und schließlich Finanzierungsprobleme für Sozial- und Gesundheitswesen infolge des demografischen Wandels. Dass der Tod nicht nur das Leben kostet, sondern vorher auch die Haushalte des Gesundheits- und Sozialwesens belastet, ist seit langem bekannt. So makaber es klingen mag, das professionell betreute Sterben ist längst zum ökonomischen Problem geworden und wird es in Zukunft immer mehr werden. Die Debatten um Sterbebegleitung, Sterbehilfe und Suizidhilfe sind inzwischen nicht mehr zu überschauen. Regelmäßig tauchen sie auch in den öffentlichen Medien auf, zumeist im Zusammenhang spektakulärer, schlagzeilenträchtiger Einzelfälle. Für Konfusionen sorgt auch eine wenig geklärte Begrifflichkeit, deshalb im Folgenden wenigstens einige grundlegende begriffliche Unterscheidung. Um wen geht es eigentlich bei Entscheidungen am Lebensende? Hilfreich ist hier die Unterscheidung zwischen sterbenden und sterbewilligen Personen. Der Ausdruck Sterben benennt den körperlichen Zustand einer Person in ihrer letzten Lebensphase, also wenn wir etwa von einem Menschen umgangssprachlich sagen, er sei sterbenskrank. Der Ausdruck sterbewillig bezieht sich dagegen weder auf einen körperlichen Zustand noch das nahe Lebensende. Vielmehr wird damit die Haltung, Lebenseinstellung oder auch der Wunsch einer Person bezeichnet. Natürlich kann eine sterbende Person auch den Wunsch haben zu sterben und ist dann auch eine sterbewillige Person. Aber umgekehrt, und darauf kommt es an, macht der Sterbewunsch aus einer sterbewilligen Person noch keinen sterbenden Menschen. Ist dieser Unterschied klar, wird es einfacher, Sterbebegleitung und Sterbehilfe auf der einen Seite und Suizidhilfe auf der anderen Seite zu unterscheiden. Sterbebegleitung und Sterbehilfe richten sich an sterbende Menschen. Alles, was in diesem Zusammenhang getan wird, ist Hilfe beim Sterben. Das Klientel von Suizidhilfe sind dagegen sterbewillige Menschen. Suizidhilfe bietet, für sich betrachtet, eine Hilfe nicht beim, sondern zum Sterben. Häufig macht erst die Einnahme des tödlichen Medikaments Natriumpentobarbital die Sterbewillige auch zu einer sterbenden Person. Auch Sterbende können, wie gesagt, Suizidhilfe in Anspruch nehmen. Entscheidend ist aber, dass die Inanspruchnahme von Suizidhilfe prinzipiell den Sterbeprozess nicht voraussetzt, sondern häufig erst in Gang setzt. Damit sind bereits wichtige Weichenstellungen für eine Antwort auf die Frage gelegt, welche Entscheidungen um das Sterben herum auf dem Spiel stehen. Die Sterbebegleitung boomt unter dem Titel Palliative Care seit einigen Jahren auch in der Schweiz. Sie geht zurück auf die in den 1960er Jahren von Cicely Saunders in Großbritannien angestoßene Hospizbewegung, die sich dezidiert medizinkritisch um eine schmerztherapeutische, den ganzen Menschen umfassende und sozial integrierte Begleitung von Sterbenden bemühte. Obwohl hoch umstritten, hilft es für eine erste Orientierung zwischen verschiedenen Handlungsebenen bei der Sterbehilfe zu unterscheiden. Ein einfaches Unterscheidungsinstrument bildet die Frage, was wird mit einer Handlung eigentlich beabsichtigt? Am eindeutigsten ist die Antwort bei der aktiven Sterbehilfe, also der dritten Zeile. Sie zielt einzig und allein darauf, den Tod der Patientin oder des Patienten herbeizuführen. Weil sie die Bedingungen eines Tötungsdelikts erfüllt, steht sie deshalb unter Strafe. Indirekte Sterbehilfe beabsichtigt dagegen nicht den Tod der Person, nimmt diesen aber als Handlungsfolge in Kauf. Wenn eine lebenserhaltende Maßnahme abgebrochen oder nicht mehr begonnen wird, weil sie nicht aussichtsreich, unzumutbar belastend erscheint oder schlicht die betroffene Person ihre Zustimmung dazu verweigert, etwa zur Fortsetzung einer Hämodialyse, dann führt dieser Entscheid mittelbar zu ihrem Tod. Der Behandlungsabbruch oder Verzicht erfolgt aber nicht mit der Absicht, die Person zu töten, sondern ihr weiteres Leiden zu ersparen, ein sinnloses Verlängern des Sterbens zu vermeiden oder dem Patientenwunsch zu entsprechen. Entscheidend sind hier also die Motive und Absichten, warum etwas nicht mehr getan, sondern unterlassen wird. Schließlich die passive Sterbehilfe. Sie ist mit der indirekten Sterbehilfe vergleichbar. Allerdings geht es hier nicht um ein Unterlassen von Handlungen, sondern um ein aktives Tun, in der Regel um Schmerzen, Angstzustände oder Unruhe zu bekämpfen oder zumindest zu lindern. Dafür werden bewusst Wirkungen in Kauf genommen, die den Todeseintritt beschleunigen können, sogenannte Doppelwirkung. Auch hier gilt wieder, die Wirkung des unter Umständen beschleunigte Sterben ist nicht beabsichtigt, wird aber als in Anführungszeichen Nebenwirkung hingenommen. Auf die Suizidhilfe komme ich später noch zurück. Jetzt zu meiner grundlegenden Frage dahinter. Warum ist das Sterben überhaupt ein ethisches Problem? Die medizinischen Möglichkeiten der Lebenserhaltung werfen für sich genommen keine ethischen oder moralischen Fragen auf. Spannend wird es erst, wenn Entscheidungen über Leben und Tod getroffen werden müssen. Obwohl solche Situationen zumeist in medizinischen Zusammenhängen begegnen, werfen sie im Kern nicht medizinische, sondern ethische Fragen auf. Was soll getan werden? Was darf unterlassen werden? Welche Pflichten haben wir gegenüber wem und auf welche Freiheiten und Rechte können wir uns bei solchen Entscheidungen berufen? In diesen und in vielen weiteren Fragen geht es im Kern um die Reichweite menschlicher Freiheit. Die Ideale von Freiheit und Selbstbestimmung prägen unser Verständnis von Menschen und der Gesellschaft. Niemand hat diese Idee vom autonomen Menschen besser auf den Punkt gebracht als der Philosoph Immanuel Kant. Ich erinnere nur an die bekannte Passage aus seiner Preisschrift Beantwortung der Frage, was ist Aufklärung, aus dem Jahr 1784. In diesen Sätzen steckt sozusagen der ganze Konstruktionsplan unseres modernen Menschenbildes, Rechts- und Gesellschaftsverständnisses, das wir vor lauter Selbstverständlichkeit gar nicht mehr bemerken. Kants Aufforderung zum Selbstdenken ist kein Plädoyer für Theorie und Wissenschaft. Vielmehr geht es ihm um die Pflicht eines jeden Menschen, sich selbst praktisch, das heißt in seinem Handeln, zu bestimmen. Im Handeln soll der Mensch, so die Idee der Aufklärung, nur den selbstgesetzten Regeln folgen. Das entspricht seinem Vermögen zur Autonomie. In dem Wort Autonomie stecken die beiden griechischen Ausdrücke Autos und Nomos, Autos selbst und Nomos Norm, Gesetz oder Regel. Zusammengesetzt also Selbstregelung oder besser in der Terminologie von Kant Selbstgesetzgebung. In der Aufklärungsphilosophie ging es um die Befreiung von der inneren Fremdbestimmung, das wäre dann Heteronomie, Heteros griechisch, der Fremde, der andere, in moralischen, weltanschaulichen und religiösen Angelegenheiten. Diese Revolution der Denkweise bildete historisch die Voraussetzung für die Befreiung von politischer Bevormundung und Herrschaft und viel später für den Siegeszug der Menschenrechte und des demokratischen Rechtsstaats. Mit dem Autonomiebegriff ist aber noch ein weiterer, für unseren Zusammenhang wichtiger Gedanke verbunden. Selbst nach eigenen Regeln zu urteilen und zu entscheiden, macht unter dem Strich jeden Menschen zu einer Ethikfachfrau oder einem Ethikfachmann. Nicht nur in Fragen des Lebens, sondern auch des Sterbens. Die Garantie der menschlichen Freiheit, wie sie in den Menschenrechten oder auch in der Bundesverfassung festgeschrieben ist, schützt also nicht nur vor handgreiflichen und moralischen Übergriffen anderer, sondern verpflichtet jeden Menschen darauf, die moralischen Hausaufgaben selbst zu erledigen. Die Rechte, die wir haben, verpflichten uns nicht nur gegenüber anderen, sondern zuerst und vor allem gegenüber uns selbst. In der Medizin sind diese Grundsätze längst zum Allgemeingut geworden. Zur Illustration nur zwei kurze Zitate. Die biomedizinischen Autonomie und Informed Consent Prinzipien verlangen, dass jede Patientin und jeder Patient, sofern möglich, nach sorgfältiger Information und Beratung einer medizinischen Maßnahme zustimmen muss, bevor diese durchgeführt werden darf. In Patientenverfügung bekundet eine Person verbindlich ihren Willen bezüglich bestimmter, zukünftig eintretender Krankheitssituationen. Beide Verfahren sind Ausdruck der Aufwertung der Selbstbestimmung, Entscheidungssouveränität und Eigenverantwortung von Patientinnen und Patienten. Im liberalen Verfassungsstaat hat sich, jedenfalls ziemlich überall, jener Grundsatz durchgesetzt, den der Philosoph Hans Sahner treffend zusammengefasst hat. Kein Dritter kann mich zum Weiterleben verpflichten, wenn ich sterben möchte, und kein Dritter hat ein Recht, mich zu töten, wenn ich leben bleiben möchte. Aber ist damit schon alles gesagt? Liegt es nun und nur an dem Willen der Person selbst, was sie tut oder unterlässt? Die Sichtweise ist offensichtlich zu eng, denn sie fokussiert nur auf das einzelne Individuum und nicht auf die engere und weitere Lebenswelt, in der jede und jeder Einzelne eingebettet ist und in der sie oder er sich immer schon vorfindet. Boah, das war falsch. So. Gesetze regeln nicht nur das Zusammenleben, sondern schreiben auch wechselseitige Pflichten und Verantwortlichkeiten fest. Der Pflicht, das menschliche Leben zu schützen, kommt dabei eine besondere Bedeutung zu. Vor allem dann, wenn ein Mensch nicht mehr in der Lage ist oder gar nicht in der Lage ist, für sich selbst angemessen Sorge zu tragen. Dahinter steckt das Motiv einer stellvertretenden Verantwortungsübernahme, wie sie in Eltern-Kind-Beziehungen ursprünglich angelegt ist. Die ethische Frage lautet: Wie weit reicht eigentlich persönliche Verantwortung und wann kollidiert sie mit der Freiheit und den Pflichten der anderen? Ich möchte mich dieser Frage zunächst aus umgekehrter Richtung annähern, indem ich frage, welche Kriterien erfüllt sein müssen, damit solche stellvertretende Verantwortung ausgeschlossen werden kann. Also, wie muss eine Entscheidung über Leben und Tod aussehen, damit sie als eigene Entscheidung anerkannt werden kann? Erste Anhaltspunkte liefert ein Blick ins Strafgesetzbuch, genauer Artikel 115 StGB. Das Gesetz, auf das sich die organisierte Suizidhilfe in der Schweiz beruft, benötigt eine Gebrauchsanweisung, um verstanden zu werden. Vor allem geht es um die Voraussetzungen, die erfüllt sein müssen, damit die Handlung, um die es dort geht, nicht unversehens zu Tötungshandlungen im Sinne von Artikel 111 folgende StGB werden. Wann befindet man sich auf dem sicheren Boden der Straflosigkeit? Die entscheidenden Bedingungen dafür sind, die suizidwillige Person muss das Geschehen sozusagen stets in den Händen halten. Die Handlung gründet in ihrem Vorsatz, die Handlungsabsicht und Ausführung erfolge freiwillig und die Person ist selbst Täterin der Suizidhandlung. Interessant in unserem Zusammenhang sind die vierte und fünfte Voraussetzung, die die kantische Forderung aufnehmen, selbst denken. Das meint hier, die Person weiß, was sie tut und ist in der Lage, die Tragweite und Folgen der beabsichtigten Tat zu überblicken. Es reicht also nicht aus, dass jemand etwas will, sondern dieses Wollen ist durchaus voraussetzungsvoll. Damit wäre aber lediglich die juristische Frage nach der Legalität respektive Straffreiheit der Suizidhilfe beantwortet. Weiter auf der Suche nach Kriterien für die Entscheidungsfreiheit über Leben und Tod und ihre Grenzen führt ein Blick in die entsprechenden medizinisch-ethischen Richtlinien der SAMW. Die erste Hälfte des Zitats erinnert stark an ein traditionelles Medizinethos, etwa den Hippokratischen Eid, mit dem Lebensschutz im Zentrum. Der zweite Absatz beginnt mit einer in der Ärzteschaft inzwischen hoch umstrittenen Formulierung: Beihilfe zum Suizid ist nicht Teil der ärztlichen Tätigkeit, weil sie den Zielen der Medizin widerspricht. Aus ethischer Sicht kommt hier eine uralte Argumentationsfigur ins Spiel, die Zielbestimmung des Handelns, die Frage nach dem Telos, wie Aristoteles sagte. Ziel meint dabei keinen einfachen Handlungszweck, sondern ein oberstes, letztes Ziel. Die Griechen, auch die Mediziner unter ihnen, nannten es Eudaimonia, wörtlich übersetzt Glückseligkeit. Oder, wie wir heute eher sagen würden, das angestrebte Gute. Das, was die Medizin in ihrem ganzen verzweigten Handeln stets und immer mit im Blick haben soll oder sollte. Die Ansichten über ein solches angestrebtes Gutes in der Medizin bröckeln nicht nur unter Ärztinnen und Ärzten, sondern auch in den folgenden Sätzen der SAMW. Die Achtung vor dem Patientenwillen, ein anderer Ausdruck für den Respekt vor der Autonomie, kann offenbar mit den Zielvorstellungen der Medizin kollidieren. Bezeichnenderweise tut die SAMW in diesem Fall das Gleiche, was der Gesetzgeber mit Artikel 115 StGB vorgemacht hat. Beide streichen die Segel, erklären sich für nicht mehr zuständig und überlassen die Entscheidung der handelnden Person und ihrem Gewissen. Und das ist gut so. Denn dahinter steckt die kluge Einsicht, dass sich gewisse Fragen gegen prinzipielle Antworten sträuben. Über den Gesetzgeber hinaus nennt der SAMW auch die Urteilsinstanz, nämlich das persönliche Gewissen. Kant hätte gesagt, der Gesetzgeber in uns. Also erneut die Aufforderung, Selbstdenken. Dieses Selbstdenken hat eine menschenrechtliche Pointe, wie das aufsehenerregende Bundesgerichtsurteil vom November 2006 zur Suizidhilfe verdeutlicht. Zum Selbstbestimmungsrecht im Sinne von Artikel 8 Europäischer Menschenrechtskonvention gehört das Recht, über Art und Zeitpunkt der Beendigung des eigenen Lebens zu entscheiden, dies zumindest, soweit der Betroffene in der Lage ist, seinen entsprechenden Willen frei zu bilden und danach zu handeln. Also, die Folgen des Selbstdenkens sind durch die Menschenrechte geschützt, sofern die Bedingungen für das Selbstdenken erfüllt sind. Die bisherigen Überlegungen haben zu klären versucht, warum wir überhaupt mit ethischen Entscheidungen am Lebensende konfrontiert sind. Die einfache Antwort lautet, weil wir frei sind, über unser Leben zu entscheiden. Nun weiß jede und jeder aus eigener Erfahrung, dass Freiheit, so sehr sie auch ersehnt wird, häufig zur großen Bürde und bedrückenden Last werden kann. Besonders dann, wenn nicht klar ist, wie mit dieser Freiheit umgegangen werden soll. Woran also orientieren angesichts der Freiheit? Gibt es Normen, an denen wir unsere Entscheidung am Lebensende ausrichten können? Ich möchte im Folgenden kurz vier aussichtsreiche Kandidaten vorstellen und auf ihre Tauglichkeit prüfen. Zunächst die Idee des natürlichen Sterbens. Häufig begegnet die Rede von einem natürlichen Sterben oder Tod in Abgrenzung gegenüber lebensverlängernden medizinischen Interventionen einerseits und willkürlicher Lebensverkürzung andererseits. Natürlich wird in beiden Fällen eingegriffen, aber was wäre eigentlich das Gegenteil davon? Worin bestünde die natürliche Alternative? In einer technologisch zivilisierten Welt hat das Schicksalhafte des Lebens seine natürliche Unschuld verloren. Auch die Verweigerung gegenüber zivilisatorischen Errungenschaften ist nichts Natürliches, sondern eben bewusste Verweigerung. Wenn wir von einem natürlichen Sterben sprechen, meinen wir nicht, uns einfach der Natur zu überlassen. Das wäre unmenschlich. Vielmehr verwenden wir den Ausdruck normativ und beschreiben, wie wir uns ein solches Sterben vorstellen und welche Handlungen ihm entsprechen sollen. Die Metapher vom natürlichen Sterben meint also nicht die Natur, sondern erklärt ein Naturverständnis zu einer moralischen Norm. Das ist ganz legitim, aber eben alles andere als natürlich. Ich komme zum Zweiten. Wie realitätsresistent sind eigentlich Prinzipien? Prinzipien spielen, wie die vorangegangenen Hinweise deutlich gemacht haben, in unseren Ethikkonzepten eine herausragende Rolle. Wenn sie funktionieren, kann man sich tatsächlich gut an ihnen festhalten. Ich habe vier ethische Prinzipien oder Grundsätze notiert, die Sie alle kennen und auf die ich gar nicht weiter eingehen möchte. Interessant ist nur die rote Pointe am Schluss. Wenn Prinzipien im Spiel sind, wird normalerweise ein entscheidungsfähiges Subjekt unterstellt, das in der Lage ist, dieses oder jenes Prinzip zu wählen und auf die eigene Entscheidungssituation anzuwenden. Sind diese Voraussetzungen nicht oder nicht mehr gegeben, werden sie bedeutungslos. Niemand wendet sie an. Außerdem sind solche Grundsätze so allgemein formuliert, dass sie kaum Alltagstauglichkeit besitzen. Man kann für das Tötungsverbot sein, die Menschenrechte achten, eine liberale Grundhaltung pflegen und eine große Empathiefähigkeit besitzen und dennoch bei konkreten Entscheidungen um Leben und Tod zu völlig verschiedenen Ergebnissen kommen, ohne mit einer dieser fundamentalen Normen in Konflikt zu geraten. So wird verständlich, warum die SAMW oben die konkrete Entscheidung an das Gewissen, das einzelne Gewissen der Ärztin oder des Arztes delegiert haben will. Kommen wir zum dritten Punkt, die Mitleidfallen. Gegen Leiden sind Argumente bekanntlich machtlos oder werden zynisch. Trotzdem sollte Nachfragen erlaubt sein. In den drei zu oberst notierten Fragen geht es um die Beziehung zwischen der Wahrnehmung eines eigenen oder fremden Leidens und einer daraus folgenden Tötungshandlung. Spielt das Leiden eine Rolle für die Beantwortung der Frage, ob Töten erlaubt ist oder nicht? Kann also ein Leiden ein Töten moralisch begründen oder legitimieren? Können wir moralisch etwa so argumentieren, wenn du leidest, dann darfst du dich selbst töten? Oder wenn dir eine Person bestimmte Leiden zufügt, dann darfst du sie töten? Oder wenn du mit einer Person mitleidest, dann darfst du sie töten? Sicherlich würde niemand von Ihnen einer dieser Pauschalantworten ohne weiteres zustimmen. Mitmenschliche Empathie und Sympathie richten sich grundsätzlich und zuerst gegen das Leiden und gegen den Tod. Dass der Tod als Erlösung von einem Leiden betrachtet wird, stellt allenfalls einen Grenzfall dar, nicht aber die Regel oder gar eine Norm. Und selbst im Hinblick auf solche Grenzfälle entpuppt sich eine Haltung, die im Anblick des Leidens ein humanes Sterben einfordert, häufig als sehr inkonsequent. Denken Sie an Menschen, denen aufgrund ihrer Krankheit oder Behinderung in besonderer Weise unser Mitleid gilt. Menschen, die vollständig hilflos sind, bei denen jeder Handgriff, den sie machen, nur Griff der Handgriff einer anderen Person ist. Wenn wir Leiden als einen Grund akzeptieren, um ein Leben beenden zu dürfen, dann doch am ehesten und mit der größten Berechtigung im Angesicht solcher ausweglosen, in Anführungszeichen, Lebenslagen. Gerade diese Menschen hätten aber keine Chance etwa auf Suizidhilfe, weil sie eine grundlegende rechtliche Bedingung nicht erfüllen können. Sie können die Suizidhandlung nicht selbst ausführen. Paradoxerweise ist Suizidhilfe genau dann verboten, wenn ein Leiden zu weit fortgeschritten ist. Das ist, um Missverständnisse zu vermeiden, kein Votum für die aktive Sterbehilfe, auch kein Votum für eine weitere Liberalisierung der Suizidhilfe. Es ging mir nur darum zu zeigen, wie brüchig und inkonsequent das verbreitete Argument von der Unerträglichkeit des Leidens dasteht. Und zu meinem vierten und letzten Punkt, und das ist eigentlich die spannendste Frage, wie frei ist eigentlich der freie Wille? Im Zentrum der ethischen Diskussion um Sterbehilfe und Suizidhilfe steht die Betonung der freien Willensentscheidung als Conditio sine qua non und als Ausdruck individueller Selbstbestimmung. Aber wie frei sind eigentlich Menschen, die aus freiem Entschluss ihr Leben beenden wollen? Die Frage gilt in der Schweiz als political incorrect, obwohl sie so alt ist wie das menschliche Nachdenken über den Menschen selbst. Aristoteles hat das Problem an einem Beispiel verdeutlicht. Handelt ein Kapitän, der in einem schweren Seesturm Teile seiner Ladung über Bord wirft, freiwillig? Er antwortet darauf: Denn im Allgemeinen wirft niemand freiwillig Wertgegenstände weg. Dagegen tun es alle Verständigen, also Selbstdenkende, wenn ihre eigene Rettung oder die anderer auf dem Spiel steht. Deshalb sei es, so Aristoteles, wichtig, die Umstände zu berücksichtigen, unter denen eine Entscheidung fällt. Übertragen auf unser Thema werden Sterbe und Suizidhilfe zwar möglicherweise aus freien Stücken, aber nicht freiwillig gewählt. Erst die konkrete Situation, unerträgliche Schmerzen und die Perspektivlosigkeit des eigenen Lebens machen die prinzipiell unfreiwillige Handlung zu einem konkreten Einzelfall freiwilligen Entscheidung. Freiwillig ist sie aber nur insofern, als zwischen zwei Alternativen zu wählen ist, Tod oder leidvolles Leben. Unfrei ist sie jedoch im Hinblick darauf, dass die Situation selbst nicht in der Entscheidungsmacht der betroffenen Person liegt. Mit dem amerikanischen Philosophen Harry Frankfurt kann zwischen Wünschen erster und zweiter Ordnung unterschieden werden. Zwar hat eine leidende Person den Wunsch erster Ordnung, diesem Leiden ein Ende zu setzen, aber es kann unmöglich ihr Wunsch zweiter Ordnung sein, diesen ersten Wunsch auch zu haben. Niemand wünscht sich eine ausweglose Lebenssituation herbei. Frankfurt will zeigen, dass wir unsere Wünsche einer bewertenden Beurteilung unterziehen können. Diese Differenz wird in der Suizidhilfediskussion fast vollständig, in der Sterbehilfedebatte zu häufig unterschlagen. Ich möchte Sie aber nicht mit lediglich angerissenen und keineswegs beantworteten Fragen zurücklassen, sondern abschließend wenigstens eine meines Erachtens unterbelichtete Betrachtungsperspektive ins Spiel bringen. Sterben zwischen Angewiesensein und Freiheit. Die Diskussion um Sterbehilfe und Suizidhilfe leiden an einer anthropologischen Unterbestimmung, aufgrund einer Überschätzung der individuellen Selbstbestimmung. Die britische Philosophin Honora O'Neill hat einmal bemerkt, Relativismus schade immer der Position der Schwächeren. Das gilt auch für eine Liberalität der Beliebigkeiten, die im Grunde nur das souveräne Subjekt im Blick hat. Das Freiheitsideal wird unter nicht idealen Realitätsbedingungen schnell zu einer Zwangsjacke. Es lässt aus dem Blick geraten, was eigentlich zum Selbstverständlichsten des Lebens gehört. Ich zitiere den Psychiater Klaus Dörner: Denn da die Menschen in der Regel nicht isoliert, sondern in ihrer Lebenswelt, in Beziehungen leben, oft genug auch heteronom, abhängig und fremdbestimmt. Was mit der Geburt anfängt, während des Erwachsenenlebens in Zeiten von Krankheit, Behinderung und Not immer wieder auftritt, um sich im Sterben wieder zu intensivieren, kann das Medienmenschenbild der permanenten Steigerbarkeit von Autonomie schlechterdings nicht die ganze Wahrheit sein, sondern muss daher gegen den Strich gebürstet werden. Gerne würde ich dieser Aufforderung nachkommen, aber meine Zeit ist um, deshalb nur zwei abschließende Bemerkungen. Erstens, zu denken geben sollten die Motive, warum sich Menschen in der Schweiz für Suizidhilfe entscheiden. Die am häufigsten genannten Gründe betreffen direkt oder indirekt den drohenden Verlust eigener Handlungssouveränität und die Angst vor Abhängigkeit von anderen. Darüber sollten wir allein deshalb stolpern, weil wir immerhin zu den Weiterlebenden gehören, denen sich die Sterbewilligen offenbar nicht mehr anvertrauen wollen. Und mein zweiter Punkt. Der amerikanische Philosoph Michael Sandel hat in seinem brillanten Essay Against Perfection unser aktivistisches Menschenbild dekonstruiert, das nicht nur allein auf die eigenen Fähigkeiten setzt, sondern darüber hinaus diese auch als ausschließlich eigene Leistungen verbucht. Eine solche Anthropologie mündet zwangsläufig in die Aktivitätsfalle. Wir sind dann das, was wir aus uns machen. Die Ausgangsfrage, wer darf sterben, muss uns nicht weiter beunruhigen. Denn eines ist sicher, irgendwann ist jede und jeder dran. Brisanter dagegen erscheint die Frage, wie wir sterben wollen. Neben allen individuellen Vorlieben lässt sich immerhin allgemein prognostizieren, solange wir unter dem Druck stehen, das Leben zu machen, bleibt uns gar nichts anderes übrig, als auch unser Sterben zu machen. Allein der Gedanke, wir könnten das Sterben vielleicht auch lassen, eröffnet bereits eine in jeder Hinsicht befreiende Alternative. Vielen Dank.
Ganz herzlichen Dank, Herr Professor Matwick. Jetzt kommt die Technik rein. Schnelle Frage an Zuhörer. Hört man das Referat oder ist es ein bisschen leiser? Das Mikrofon ist, glaube ich, nicht eingeschaltet, oder? Hat man es trotzdem verstanden? Ist okay. Können wir es so lassen? Also, wir machen nichts. Wir lassen es. Ist er jetzt gerade dran? Oh, also gut. Dann können Sie zwei Varianten erleben. Das ist auch eine Möglichkeit. Wie hat das Zitat geheißen von Goethe? Stolpern und fördern. Stolpern und fördern. Also gut. Stolpern und fördern. Wir stolpern über die Technik. Als nächstes möchte ich der Professor Poletna, Thomas Poletna, vorstellen. Er ist an der Juristischen Fakultät in Zürich. Der Herr Matwick in Bern, also wir sind interkantonal. Er ist Präsident vom Forum für Gesundheitsrecht. Er hat unzählige Publikationen. Ich kann nicht alle aufzählen, aber ich habe ein paar Titel rausgeholt. Und es hat mich gedacht, sie sind zum Teil so ein bisschen provokativ, was für mich natürlich interessant ist. Ich zähle ein paar Namen auf. Grenzen finanzieller Interessen von Medizinalpersonen. Thema Geld. Wir werden wieder weltlich. Dann Recht als Bremse oder Katalysator. Ist auch sehr provokativ. Und dann noch etwas zum Gesundheitswesen. Das Gesundheitswesen, Motor von Wohlbefinden und Wohlstand. Also gleichzeitig verspricht es uns Wohlbefinden und auf der anderen Seite ist ein Businessmodell, das Geld verdient. Der Herr Poletna wird uns ein Referat halten zum Thema «Mit unseren Krankenversicherungen stirbt es sich langsamer und vielleicht auch teurer». Herzlich willkommen, Herr Professor Poletta.
Mit Mikrofon drum.
Ja. Ja, das braucht wahrscheinlich etwas Hilfe hier, das Bühnenbildnis oder Maske hier, ja, ist das gut so? Als Brillenträger ist man benachteiligt bei diesen Apparaturen. Da, in der Tasche, ja, danke. Ich muss noch schnell schauen, ich habe die Befürchtung, dass hier der, ja, da ist der Workshop aufgeschaltet, ich muss das schnell... Einspeisen. Ist bald soweit. Da ist das. Das ist die Kurzfassung. So, bestens. Also, zum Referat. Der Titel ist etwas provokativ. Ich habe diese Provokation bereits vor etwa. Da habe ich nicht die Nummer, noch das jetzt aus dem Publikum. Ich habe diese Provokation bereits vor etwa 2 Jahren aufgenommen, als dieser Meyer-Sein-Entscheid kam, weil das bringt es sich auf. Das ist also Werbetafeln von mir, oder Herr Sana, als Beispiel jetzt, bei uns stirbt es sich langsam. Und das Thema war an sich schon mal Gegenstand der Medien schon etwas vorher. Es gab diese Qualitätsstatistiken der Spitäler, oder? Und dann wusste man, dass man in Freiburg doppelt so rasch stirbt wie in Zürich, oder? Bei bestimmten Operationen. Das weiß man. Nun, das ist etwas der Hintergrund. Nun, ich habe gesehen, dass viele von Ihnen nicht juristisch verbindet sind und mit dem sogenannten, immer noch mit dem sogenannten gesunden Menschenverstand ausgestattet sind. Deshalb möchte ich Ihnen 3 so Hintergrundinformationen zum Juristischen geben. Die anwesenden Juristinnen und Juristen möchten mir verzeihen, wenn das etwas plakativ daherkommt, aber man muss das in diesem Zeitraum das mal bringen. Zunächst einmal zur Funktion des Rechts. Das Recht hat verschiedene Funktionen. Ich habe in meiner etwa fast 30-jährigen Befassung mit dem Recht, bin ich zur Auffassung gelangt, dass die wichtigste Funktion die Rechtssicherheit und der Rechtsfriede ist. Und das erreichen Sie nur, wenn Sie kollektiv handeln und denken als Gericht. Sie schauen sich, welche Wirkung hat ein Entscheid auf die Gesellschaft. Und die. Ja, sonst. Führen wir den Tag so? Ja. Befreien wir uns da bitte besser.
Ja, das ist schlecht.
Also, was ist. Ich bin nicht auf wesentlich besser so. Was nicht. Das Ziel eines Gerichtsverfahrens ist die individuelle Gerechtigkeit. Die kann sich decken mit der kollektiven Gerechtigkeit, wenn das der Fall ist, dann gewinnt man auch den Fall. Aber die kollektive Gerechtigkeit überwiegt die individuelle, wenn es sein muss. Ja, wie gesagt, plakativ. Dann das Zweite ist der Richter, die Funktion des Richters, seine Ausbildungsweise. Die Richter entscheiden deshalb richtig, weil sie Richter sind. Sie haben die Funktion, sie haben staatliche Verfahren. Und mich sie entscheiden nicht deshalb richtig, weil sie alles wissen, können sie gar nicht. Wir müssen ja von das ganze Leben beurteilen, das können wir gar nicht. Wir haben Hilfsmittel, Expertisen, Beweisaufnahmen, Befragungen und so weiter. Wir nähern uns etwas der Wahrheit an, aber wir haben unsere Grenzen. Oder wir sprechen über viele Sachen, von denen wir gar nichts verstehen und verdecken das dann durch gute Argumente, so dass es niemand merkt. Und das Dritte ist, das hängt jetzt weniger mit der Jurisprudenz zusammen, als mit der Entwicklung des Gesundheitswesens. Und das ist auch der Hintergrund dieser Entscheidungen. Das Gesundheitswesen ist in einem Umbruch auf einer Ebene, und zwar Richtung individualisierte Medizin. Und zwar im Pharmabereich. Wir steuern dort auf individuelle Medikamente zu, sehr stark, und das Ganze wird sehr toll. Und wir kommen dort in eine ganz neue Dimension. Wir sprechen hier in meinem Beispiel von den Orthopraxen, von Beträgen, die völlig jenseits sind der anderen medizinischen Leistungen, was sonst aufgewendet wird, von einer halben Million Franken, 700.000 Franken pro Jahr, die aufgewendet werden. Das sind also diese drei Hintergründe, die wichtig sind, dass Sie diese einfach mal so sehen. Es taucht dann immer wieder auf. Nun zum... Ja, das wäre ein kleines... Wir waren bei den Griechen vorhin, oder beim Vorredner die ganze Zeit. Da habe ich etwas von Sophokles gefunden. Das Schönste ist, gerecht zu sein. Das Beste, die Gesundheit, das Angenehmste, wenn man immer erreicht, was man will. Das ist mein Thema. Ich möchte mit Ihnen das erreichen, dass Sie etwas von dem Thema mit nach Hause nehmen. Ich werde es dann im Workshop etwas vertiefen. Es geht um die Frage, wo sind die Grenzen der Kostentragung in der sozialen Krankenversicherung? Und zwar gibt es hier in der Rechtsprechung vier Phasen. Zunächst einmal die Phase, man bezahlt ausnahmsweise etwas, das ist die ältere Rechtsprechung. Dann kommt es zum Maßeinentscheid, den kennen Sie wahrscheinlich aus den Medien. Das Lebensjahr darf nicht mehr als 100.000 Franken kosten, ist da das Schlagwort. Dann hat der Gesetzgeber, sprich Bundesrat, gehandelt, hat die Krankenversicherungsverordnung etwas angepasst. Und dann gibt es einen ganz neuen Entscheid, der vom Juni ist diesen Jahres und der in die amtliche Sammlung aufgenommen wird. Das ist der Soliris-Entscheid. Ich komme auf diesen zu sprechen. Nun, danke. Gehe ich zur Ausgangslage. Die Ausgangslage im Krankenversicherungsgesetz ist relativ einfach. Die Krankenversicherung übernimmt mal alle ärztlichen Leistungen, die erbracht werden, grundsätzlich. Aber sie erbringt Medikamente, die Medikamentekosten übernimmt sie nur dann, wenn die Medikamente auf einer Liste sind. Also wir haben dort ein offenes System, ärztliche Leistung, wir haben ein Numerus Clausus bei den Medikamenten. Nun kann man bei einem Numerus Clausus, das wissen Sie, kann man nicht alles erfassen. Es gibt Einzelfälle, die dann stoßend sind. Und das Bundesgericht hat sich das mal angesehen und hat dann gesagt, wenn einige Bedingungen erfüllt sind, übernimmt man ausnahmsweise die Kosten, auch wenn dieses Medikament nicht in der Spezialitätenliste ist. Das ist eine Konzession an besondere Umstände. Es muss ein Behandlungskomplex vorliegen, bei dem das Medikament nötig ist. Es muss sich um eine besonders schwerwiegende Erkrankung handeln. Es gibt keine Alternative natürlich. Und, das ist wichtig, es muss ein hoher therapeutischer oder palliativer Nutzen vorliegen. Es wird nicht alles übernommen, was irgendein Nutzen verspricht, sondern es muss der Effekt muss hoch sein. Und wichtiger Anwendungsbereich sind die Orphan Diseases. Die Orphan Diseases sind seltene Krankheiten, sie sind allerdings nur im Einzelfall selten. 5 bis 7 Personen pro 100.000 der Bevölkerung, aber in der Masse betreffen sie rund etwa 7 oder 8% der Bevölkerung. Da sehen Sie das Problem. Es ist also eine große, ganz in der Masse sind etwa 6.000 bis 7.000 Orphan Diseases, die man kennt. Hängt mit den Schlüsseln des Genoms zusammen und in der Masse macht das dann recht viel aus. Nun gibt es den Entscheid Bundesgericht, meinerseits, der ist relativ neu, der ist 3 Jahre alt, Ende 2010, im Dezember ist er gekommen. Merken Sie sich bitte das Datum, Dezember 2010. Und da ging es um eine Morbus-Pompe-Erkrankung, Lungenerkrankung, sehr selten, 5 auf 100.000. Es gibt ein Medikament, war allerdings damals nicht auf der Spezialitätenliste, also wurde nicht übernommen von der Krankenversicherung. Kosten sehr hoch, 500.000 Franken. Das war bei einer Frau, die noch leichtgewichtig war. Bei etwas gewichtigeren Personen wäre das nicht sicher gegen 700.000 und 800.000 Franken gegangen. Es gab keine Alternative.
Meyersheim wurde zugelassen durch Swissmedic in einem speziellen Verfahren und das Bundesgericht hat sich das angeschaut. Ich habe das jetzt etwas abgekürzt. Das Bundesgericht ist durch einen Raster durchgegangen, wenn wir uns dann im Workshop noch anschauen können. Aber was war das Spannende an dem Entscheid? Das Bundesgericht hat, ohne dass es nötig gewesen wäre, weil es hat schon gesagt, der hohe therapeutische Nutzen ist gar nicht gegeben. Weil das Bundesgericht abbrechen können und gesagt, die Kosten für Meyersheim sind nicht zu übernehmen. Aber das Bundesgericht hat dann in einem sogenannten Obiter Dictum, was in Ausführungen, die an sich nicht nötig waren, aber die für die Allgemeinheit, juristische und politische Allgemeinheit, es als zweckmäßig angesehen hat, diese zu machen, im Hinblick auf die Zukunft, ist das Bundesgericht zum Gesetzgeber geworden. Das Bundesgericht hat sich darüber beklagt, dass die Kostenexplosion vom Gesetzgeber nicht beachtet wird. Und hat dieses Thema dann aufgenommen und hat dann eigene Betrachtungen gemacht, wie man dieses Dilemma dieser hohen Kosten im Gesundheitswesen lösen kann. Und das sind hier, ich habe mehrere Weichenstellungen in der Rechtsprechung herausgezogen, das sind die fünfte und vor allem dann die sechste Weichenstellung. Und da sagt das Bundesgericht, und da nimmt es ein Unwort in den Mund, das war bis jetzt, bis dahin ein Unwort, es ist bekannt, es ist dem Gericht bekannt, das muss man gar nicht darlegen, das muss man gar nicht beweisen, es gibt eine verdeckte oder implizite Rationierung im Gesundheitswesen. Oder? Und das war an sich das Schockierende an dem Urteil. Oder? Das Bundesgericht hat die soziale Realität anerkannt und hat es nicht einmal selber überprüft, es wurde einfach bekannt. Und dann sagt das Bundesgericht, die Rechtsprechung hat ansatzweise versucht, anstelle der bisher auf politischer Ebene nicht festgelegten Kriterien die Kosten-Nutzen-Beziehung zu beurteilen. Also Kritik an den Gesetzgeber, auch sehr selten beim Bundesgericht. Das Bundesgericht ist sehr zurückhaltend, konservativ, achtet die Gewaltenteilung, wird ja letztlich auch von der Bundesversammlung gewählt, die Richter dort. Das sind doch Sachen, die sehr, sehr erstaunlich waren, diese zwei Punkte in dem Entscheid. Deshalb habe ich den Entscheid als in einer Besprechung als einen Jahrzehntentscheid bezeichnet. Das Bundesgericht hat sich dann überlegt, welche Kosten können wir im Gesundheitswesen als tragbar ansehen. Und es ist dann mit seiner Fuzzy-Logic-Methodik vorgegangen. Sie nehmen sehr viele unscharfe Kriterien und legen sie übereinander, bis sie dann einen scharfen Bereich haben. Das ist bekannt aus der Technik. Waschmaschinen funktionieren so. Nun, das Bundesgericht hat dann ganz viele Entscheide zusammengetragen, es sind kostenbefassend, ganz viel Literatur, hat alles übereinander gelegt, oder? Und ist dann irgendwie zu dieser Grenze von 100.000 Franken gekommen. Man weiß bis heute allerdings nicht, ob diese so scharf ist oder nicht. Dann hat das Bundesgericht gesagt, die Ressourcen müssen fair verteilt werden. Da sind wir bei der Ethik, hat er auch beim Vorredner. Das war das zweite Kriterium. Und dann wurde das Bundesgericht zum Mediziner. Sie haben gesagt, mit Einsatz von 500.000 Franken pro Jahr bei allen Lungenkranken ließen sich die Leiden hindern. Von wo das Bundesgericht das weiß ich nicht. Das war überhaupt nicht belegt, oder? Wenn ich einen unfähigen Juristen anstelle und ihm einfach unglaublich viel Geld für die Weiterbildung gebe, wird er nicht besser. Oder weil der bleibt unfähig. Und das ist die Kritik dahinter, oder? Aber die Idee des Bundesgerichts, oder, die ist famos. Oder das Bundesgericht sagt, wir schauen uns das an, was womit steuern wird. Und das ist das Faszinierende an dem Entscheid. Wir steuern mit dieser Medizin, wie sie sich entwickelt, in den Bereich der Nichtfinanzierung. Wie verteilen wir das jetzt? Und das Bundesgericht hat gerade gesagt, wir finanzieren es nicht. Die Gerechtigkeit, die Rechtsfreiheit spielt hier insofern. Die Rechtsfreiheit spielt in zwei Richtungen. Alle werden gleich behandelt, entweder in die eine Richtung oder halt in die andere Richtung, wenn sie gleich sind. Oder? Und dann hat man gesagt, sind alle gleich und so bekommt niemand Geld. Weil wir haben es nicht. Also werden alle gleich behandelt, indem niemand etwas bekommt. Also das Bundesgericht sagt dann, die obligatorische Krankenpflegeversicherung ist offensichtlich nicht in der Lage, wieso offensichtlich, wissen wir nicht, das ist wie bei den Steuern, oder? Der Staat kann nicht bankrott gehen, die Sozialkrankenversicherung sollte auch nicht, finanzieren sie einfach ad infinitum, oder? Es ist also nicht in der Lage, Entschuldigung, hier für die Linderung eines einzigen Beschwerdebildes einen derartigen Aufwand zu bezahlen, das ist richtig. Nicht kleine Erkrankungen, 90 Milliarden aufwerfen, das ist mehr als das Gesundheitswesen kostet. Ist der Aufwand nicht verallgemeinerungsfähig, so kann er aus Gründen der Rechtsgleichheit auch im Einzelfall nicht ertragen. Mit anderen Worten, wenn es nicht alle bekommt, dasselbe bekommt der Einzelne. Ja, das Geld bleibt in der sozialen Krankenversicherung für anderes. Dann die Phase 3, darum habe ich Ihnen gesagt, merken Sie sich das Datum, Bundesgerichtsentscheid, Dezember 2010. Am 1. März 2011 erlässt der Bundesrat die nur seine Artikel der Krankenversicherungsverordnung 73 A und B. Entschuldigung, 71 A und B. Ich habe hier 71 B wieder gegeben. Und was macht er? Er negiert den Entscheid Meyers vollständig. Der lag vor, der ist im Antrag, im Bericht des Bundesrates zu dieser Verordnungsänderung, gibt es den nicht. Oder Geschichtsfälschung. Und sie setzen sich nicht damit auseinander. Alle diese Kriterien, die das Bundesgericht herausgearbeitet hat, die finden Sie hier nicht. Das ist die alte Rechtsprechung, das ist die Phase 1. Also hier finden Sie in der Verordnung die Phase 1, die Phase 2, meinerseits, ist ausgeblendet. Und was sagt die Verordnung? Die zu übernehmenden Kosten müssen in einem angemessenen Verhältnis zum therapeutischen Nutzen stehen. Der Versicherer bestimmt die Höhe der Vergütung. Die volkswirtschaftliche Betrachtung, die Finanzierungsbetrachtung, die Verteilungsgerechtigkeit vom Bundesrecht hier nicht abgebildet. Und deshalb auch der Titel meines Referats, der Versicherer bestimmt die Höhe der Vergütung. Das ist ein weiterer Tabubruch. Sie kennen das Solidaritätsprinzip in der Krankenversicherung. Alle sind obligatorisch versichert und alle haben Anspruch auf die gleichen Leistungen. Oder? Und hier sagt die Versicherung, sie bekommt es oder sie bekommt es nicht. Und ich war in Verhandlungen mit Versicherung. Mehrere Verhandlungen. Wir haben das hier uns intensiv angeschaut und das ist dann sehr hart. Und wenn Sie sich ansehen, was das heißt, Sie haben jemanden, bei dem das Medikament 500.000 Franken kostet. Jetzt sagt die Versicherung, ja gut, der Nutzen liegt bei 80%, wir übernehmen 400.000. Ja, das ist das Gleichwohl, das Ende, oder? Wer kann 100.000 finanzieren, die wenigsten. Also das ist, da muss man sehen, das ist eine ziemlich harte Regelung, hat aber auch die Versicherung und die Vertrauensärzte in große Nöte gebracht, das muss man auch sehen. Das ist kein einfacher Entscheid. Und nun die Phase 4, Entscheid Soliris, sehr neu, 3 Monate jetzt alt, ich habe gestern noch nachgeschaut, noch nicht publiziert, amtlich, aber soll amtlich publiziert werden. Und zwar ist das der Fall, über den ich aus dem Hintergrund berichten kann, weil ich habe den vertreten, der Bundesgericht. Und zwar fing der Fall an, bevor Meyersheim publiziert wurde. Und dann kam Meyersheim und dann habe ich gedacht, ich habe eine Patientin, also Klientin gehabt, Patientin, die an nächtlicher Hämoglobinurie litt. Und da gibt es das Medikament Soliris, kostet auch etwa 500.000 Franken im Jahr. Sie hatte noch insofern Glück, als sie eine Zusatzversicherung hatte, die 90% der Kosten abdeckt. Aber sie konnte auch die 50.000 nicht bezahlen. Pensioniert, mit AV, sehr geringem Einkommen. Nun, ich habe gedacht, das sei das Ende, aber wir haben es trotzdem probiert bis ans Bundesgericht. Beim Sozialversicherungsgericht Zürich sind wir unterlegen, und zwar hat das Sozialversicherungsgericht Zürich argumentiert, da gab es etwas Spezielles. Dieses Medikament wurde zugelassen hier am 14. Januar 2010. Und kam dann am 1. Februar 2012 auf die Spezialitätenliste. Wir haben uns also nur über den Zeitraum hier gestritten, und zwar war das, ab hier hat die Krankenversicherung übernommen, weil die Verordnung änderte. Es ging also hier um einen relativ kurzen Zeitraum. Und das Ganze war schon auf die von der Swissmedic zugelassen sind, die müssen nicht finanziert werden. Dass der Gedanke bei Open Drugs sei, dass man diese Körper, solange sie noch nicht von der Swissmedic zugelassen sind. Das war Unsinn. Ich habe es auch geschrieben, dass das Unsinn sei, und das Bundesgericht hat gesagt, ja, das ist Unsinn tatsächlich. Und das ist nicht so überraschend, weil das war alte Rechtsprechung, das stand im Quantenschutz der alten Rechtsprechung. Das Sozialversicherungsgericht hat sich auf ein Handbuch des BAG zur Spezialitätenliste gestützt, wo dieser Unsinn schon stand. Das war nicht durchdacht. Aber was war das Interessante? Das Bundesgericht hat für diese Phase, wo es noch vor der KV-Einführung ging, hat es diese ganzen wirtschaftlichen Überlegungen nicht gemacht. Es hat nicht überprüft, wer hat Bluterkrankungen in der Schweiz und was würde das kosten, wenn man jedem, der eine Bluterkrankung hat, eine halbe Million Franken geben würde. Es hat dieses ganze Kriterium, das es selber aufgebaut hat an sich, in meinem Schein fallen gelassen. Kein Wort, es hat gar nichts dazu gesagt. Man muss auch sehen, das Bundesgericht wurde zum Teil auch kritisiert, auch nur von medizinischer Seite her, über sein Vorgehen. Wie ich gesagt habe, die Richter sind versuchen, sich dem Leben anzunähern, das sie eben nicht kennen. Das ist dann vielleicht nicht ganz optimal gelungen. Haben sie Abstand genommen davon. Und jetzt, ich kann mit dem wenig anfangen im Moment, ich weiß es noch nicht. Ist das definitiv? Hat man dieses Objektivum fallen gelassen? Hat man von der Politik kapituliert, die diese Kriterien nicht aufgenommen hat? Es hat sich ein anderer Modus im Leben entwickelt. Das Bundesgericht hat gesagt, gut, ihr habt euch arrangiert, ich habe hier mit dem nichts zu tun haben. Kann sein, wir werden das sehen, aber das sind offene Punkte. Danke vielmals.
Ganz herzlichen Dank, Herr Poletna. Ich erlaube mir noch eine kleine Bemerkung, damit ich sie nicht vergesse. Es ist mir aufgefallen, natürlich auch in der medizinischen Zeitschrift, dass ausgerechnet Krebs, also Produzenten von Krebsmedikamenten, sagen, sie vertreten die individualisierte Medizin. Für mich ist das ein bisschen Verfremdung. Eigentlich müssten mehr Psychiater die individualisierte Medizin vertreten. Und wir haben oft Mühe damit. Und ich will es eigentlich den Pharmaindustrie wieder wegnehmen. Man könnte dort sagen, sie vertreten die exklusive oder extravagante Medizin, weil sie Einzelfälle auseinander. Und dann nennen sie die Medikamente noch Orphan Drugs. So arme, weise Kinder. Ist ja wahnsinnig. Also es ist eigentlich eine soziale Perversion aus meiner Sicht. Aber das noch eine kleine Zwischenbemerkung. Nach dieser interessanten, provokativen Diskussion, ich glaube, ich habe ihren Ton schon rausgeholt, rausgemerkt, gehen wir zurück wieder zu einem Mediziner. Wir werden wieder pragmatisch, wir kommen zum Leben zurück. Denn das ist ja unsere Aufgabe. Das ist der Herr Andreas Weber. Ich habe ihn entdeckt über die erste Zeitung. Ich habe einen Artikel von ihm gelesen und gefunden, das tönt so, wie wir das eben vertreten haben. Und habe es sympathisch gefunden und darum haben wir sie hier angeholt. Er ist Co-Präsident von der Palliative Care. Von Haus aus hat er Anästhesie und Reanimation gelernt, geht eigentlich in die andere Richtung, und Schmerztherapie und Palliativmedizin. Er hat sich auf dem spezialisiert und er hält einen Vortrag zum Thema «Ein gutes Leben, ein guter Tod». Herzlich willkommen, Herr Andreas Weber.
Auch ohne das Mikrofon. Es gibt ja zwei Sachen, die sicher sind im Leben. Das eine ist der Tod und das andere sind die ehrlichen Steuererklärungen. Ich habe jetzt den Patienten, der ist kurz vor dem Tod gestanden und ich habe ihn gefragt, ob es noch Sachen gibt, die er erledigen will. Und er hat gesagt, er will die Steuererklärungen machen. Die meisten von uns, also meine Steuererklärungen, kennen wir uns alle schon. Jahr für Jahr rum wahrscheinlich. Tod, Sterben wird irgendwann in den meisten von uns auch Thema sein. Es sind ja nur ein paar ganz wenige Prozent, die eben plötzlich sterben, an einem Unfall, plötzlicher Herzstillstand. Das sind ganz wenige, 5%. Also bei den meisten ist es mehr oder weniger ein Thema, das einen mehr oder weniger lang beschäftigt. Und viele, eigentlich auch die meisten von uns, sind natürlich im Verlauf des Lebens mit dem Thema immer einmal wieder konfrontiert, wenn die eigenen Eltern erkranken, wenn Freunde erkranken, Nachbarn. Ich habe jetzt gerade wieder einen Nachbarn, der letzte Woche gesagt hat, ich nehme jetzt Kinder an einen grossen Tumor entdeckt in der Lunge, mit überall schon mit der Straße. Das sind so Situationen, wo man sich ja auch genau wieder fragt, wie will ich das denn bei mir, wenn irgendwann mal so eine Diagnose kommt, wenn man mit so einer Situation konfrontiert ist, wie wäre mein Wunsch, dass das Lebensende würde aussehen? Die Frage ist gestellt worden, da in einer Umfrage vom British Medical Journal, da hat man die Leute gefragt, was wären die wichtigsten Kriterien für einen guten Tod. Und man hat da irgendwelche Leute aus der Bevölkerung gefragt, aber auch Gesundheitsfachleute gefragt. Und was immer wieder raussticht, ist, was die Leute sich wirklich am meisten wünschen, ist, sie möchten mit Leiden am Leben sein. Vor allem haben sie auch am meisten Angst. Sei es Schmerzen, sei es Atemnot, sei es andere Leiden. Und das Zweite, was wieder immer raussticht, ist, für Leute wäre wichtig, können eben dann die letzte Zeit, die man hat, die Heiz zu verbringen, dort um die Heiz. Interessant ist, dass da Gesundheitsfachleute das noch zum einen Stück höheren Prozentsatz da haben, sie wird dann in inneren Institutionen sein. Die Realität, also das gleiche Resultat gibt auch die Umfrage, die vom BAG gemacht worden ist, 2009. Auch in der Schweiz sind es etwa 73% der Leute, die sagen, sie möchten können die Heim schlussendlich auch sterben. Und es sind nur wenige an anderen Orten. Die Realität ist ganz anders heute. Es sind in der Stadt Zürich etwa 15%, sonst allgemein 17-18% der Leute, die Heim sterben. Wobei man da natürlich eigentlich muss sagen, wenn jemand jetzt schon eine Weile in einem Pflegeheim ist oder in einem Zeit hat, sich dort einzuleben, dann ist wieder mehr dort oft die Augen haben. Was weniger der Fall ist, ist natürlich, dass wir heute immer mehr sehen, Leute, die in den Spitälern sind und man sieht, es geht nicht mehr heim. Und unter DRG muss man es möglichst gleich halt wieder rausbringen und dann sucht man als Pflegeheim und die werden dort übersterben, die werden nicht mehr die Heim sein. Also da ist schwer zu sagen, wer ist von denen vielleicht dieser Gruppe zuzurechnen. Sicher und im grossen Teil immer noch sind über 40% sterben in den Spitälern. Und da haben wir auch gesehen, das ist eigentlich nur ein kleiner Teil von den Leuten, die sich das wünschen. Also Wunsch und Wirklichkeit klaffen noch weit auseinander. Das andere, wir müssen es leiden, wenn wir es da zum Beispiel nur an den Krebspatienten anschauen, die etwa 40% der Todesursachen darstellen, dann sehen wir auch da, dass unterschiedlichste Ursachen von Krebs oder Lokalisationen führen zu signifikanten Schmerzen. Also das ist bei Krebs im Verlauf meistens das Problem, 70% liegt das auf. Und wenn wir jetzt schauen, das ist analysiert worden, bei wie vielen von denen ist die Behandlung genügend? Und dann sieht man, hat man verschiedene so Index genommen, sieht man, es ist nach wie vor ein grosser Teil der Unbefriedigung und auch die Schmerzbehandlung. Das heisst, von den zwei wichtigsten Zielen für den guten Tod werden in den meisten Fällen die Ziele nicht erreicht. Das heisst, wir haben es natürlich schon noch auch Grund, um uns Sorgen zu machen über das Lebensende. Es gibt aber umgekehrt auch grosses Potenzial, das können zu verbessern. Und das ist sicher unsere Erfahrungen auch mit Freunden, mit Angehörigen, mit Eltern. Die Erfahrung, wie die sterben, ist sicher auch ein Grund, warum viele Leute, das Sorgen macht. Und warum viele Leute dann auch in Betracht sind, sich allenfalls mit Exit oder die, dass das Geld sorgen, bevor es so weit ist. Und das ist effektiv für einen grossen Teil von den Leuten Wunsch, das haben wir vorher auch schon gehört, also die Leute möchten können, die Freiheit haben, zu entscheiden, wenn sie sterben und auch können die Freiheit haben, den Tod können sozusagen einzuleiten, sei jetzt das mit Suizid oder sei das mit Beihilfe zum Sterben und Sterbehilfe. Und also das ist ein grosser Teil der Leute und auch bei uns in der Schweiz ist wenn ich mich jetzt in meinen eigenen Patienten mache, in Analysen mache, wenn wir fragen, die auch immer, ob das Thema sich für sie, wenn wir unsere Gespräche führen, ob das in Betracht sind, wie in der Schweiz, das auch wissen, wenn wir es diskutieren, fragen wir uns, warum das in uns sind, wenn das in Betracht so wird. Und die Analyse, die ich gemacht habe, zeigt, also von 300 Patienten 200 möchten, dass allenfalls in Betracht sind. Die sind froh, dass das gibt. Also etwa 70% der Leute sagen, eigentlich ist es gut, dass das gibt, so wie in der Exit-Ausgang und im Notausgang, dass ich das könnte da. Ein rechter Teil zieht das dann auch bei ernsthafter Erkrankung ernsthaft in Betracht. Das heisst, sie überlegen sich da wirklich der Arzt. Aber nur ganz ein kleiner Teil der Leute gehen dann auch am Schluss sein. Also viele Leute haben heute Vorstellung, wie sie so viel schlimm sie am Leben sind, wäre also eine gute Lösung. Ich kann dann einfach etwas nehmen, bevor es so weit ist, und kann dann sozusagen ausweichen und abhauen, bevor es schlimm wird. Oder? Und die Realität ist aber, dass das Rezept, das einfache Rezept, fast für niemanden, für die weitaus meisten Leute nicht verhebt. Also wenn man da anschaut, das ist die Analyse, die verschiedenen Erkrankungen, da sieht man, es ist je nachdem, je nach Krankheit, also Nervensystem, vor allem Multiple Sklerose und ARS, da ist ein bisschen höherer Anteil. Der Anteil ist wieder geschunken, weil die sterben HIV ist, weil man eigentlich meistens nicht einmal mehr an der Krankheit selber. Aber im Ganzen sind es eben vielleicht 0,3 bis 0,4% der Leute, die diesen Weg gehen. Der Grund, warum man den Weg am Schluss gleich nicht geht, ist auf der einen Seite, dass die Leute, wenn man sich die Leute vorstellt, wie wäre es jetzt, wenn sie so weit ging, wenn sie sich vielleicht das Beispiel auch von der Frau Seilermann vorstellt, wenn ich jetzt die Mutter wäre und die Schlaganfall und nicht mehr könnte, dann kann ich nach dem halbzeitig random unterdrücken, was hätte ich denn? Es ist einfach schwierig, sich das jetzt der heutigen Situation vorzustellen, wie es dann wäre, wenn man in dieser Situation ist. Und das kann man in der Regel eigentlich fast nicht. Das ist für mich immer auch wieder sehr beeindruckend, wie die Leute ihre Lebensqualität quantifizieren oder angeben. Ich glaube, es kann mit die Gatsinn auf der Skala von 0 bis 10. Aber wie ist ihre Lebensqualität? Oder nur ganz miserabel, nicht mehr, wenn ich sterbe und sage, ihr seid gut besser, wenn sie gar nicht dran. Da bin ich immer wieder verblüfft, zum Teil in der Angabe, auch die Angehörigen sind verblüfft. Da stehen sie daneben und sagen, eben Mann, kann doch nicht sein, wenn sie vier Treibhütte, die passt doch eigentlich noch gut, oder aber eben ganz umgekehrt. Wo jemand sagt, ich kann nichts. Also zum Beispiel der Patient ist ein ALS-Patient, ein Japaner. Das ist berühmt, weil der lebt seit 17 Jahren. ALS überlebt man in der Regel 2 Jahre. Und er lebt seit 17 Jahren komplett blind. Er kann sich nicht mehr bewegen, nicht einmal mit den Augen zwinkern. Er kann gar nicht mehr bewegen, er wird rund um die Uhr beatmet. Und man sagt, er hat eine gute Lebensqualität. Er selber kann es nicht mehr sagen, aber in einer gewissen Zeit, wo man nachher können sich mit den Augen, zwinkern irgendwie äußern, hat er gesagt, es ging ihm gut, my pleasant daily life in his paralyzed body. Und er fährt auf der ganzen Welt, wird er umgeführt, umgezeigt. Ich erlebe aber auch Patienten von mir, das ist zum Beispiel ein E-Mail von einem Patienten, der auch ALS hat, der rund um die Uhr beatmet wird, nur mein Bett liegt, auch ich muss so, wenn ich mich dort einkomme, das sehe ich. Und er schreibt das auch, das wird schnell lesen. Er hat da oben drauf, auf der Maske, auf der Maske hat er so einen Reflektor drauf, mit dem hat er einen Bildschirm bedienen und können E-Mail schreiben, so. Seine einzige Möglichkeit, sie zu kommunizieren, und sagt, wenn ich jede Woche ein E-Mail schicke, das ist ein wunderschönes Angebot auch von diesen Text, weil er hat natürlich den ganzen Tag Zeit, er hat endlos lang gebraucht, so ein E-Mail zu schicken, und sonst für mich, wenn ich auf den Ausflug gekommen bin und ihm eine Frage gestellt habe, dann habe ich eine Stunde dort gestanden, bis die Antwort kommt, oder? Aber per Mail ist das wirklich sehr gut gewesen, wir haben so kommunizieren, und es ist für mich verblüffend, und ich denke, das ist der eine Grund. Wenn wir gesund sind, können wir uns noch nicht vorstellen, wie wir uns werden fühlen, wenn wir krank sind. Und dort muss man sich überraschen lassen, und zwar in beide Richtungen. Also die einen Leute, die adaptieren sich in einer unglaublichen Art und Weise an eine neue Situation, finden in der Lebensqualität, und aber andere eben, wo man es fühlen, dann geht es jetzt eigentlich noch relativ
gut, die findet null Lebensqualität. Wir können uns Mühe geben, wenn wir wenden, mit dem Pfarrer einschalten, mit dem Psychologen einschalten, wir können mit dem Kunsttherapeuten einschalten und es stimmt nicht mehr für sie und sie wünschen sich sogar in einem Weg wie Exit, das stimmt nicht für sie. Und das ist individuell extrem unterschiedlich. Aber das ist einer der Gründe, warum dann viele in der Welt nicht mehr gehen mit Exit. Ein anderer Grund ist, wir haben dann eben so die Vorstellung, wenn es dann nicht mehr geht, also wenn die Lebensqualität oder die Selbstautonomie, Selbstständigkeit, Funktionalität gewisse Limite unterschreitet, dann werden wir dann entweder einfach keine lebensverlängernden Massnahmen nehmen, wenn dann alles stoppen und so, oder eventuell sogar den Weg gehen mit assistiertem Suizid. Jetzt, das grosse Problem ist schon im Verlauf des Lebens, hat man ja nicht Glück gegen eine Krankheit, man kann die mit medizinischen Möglichkeiten wieder behandeln und das Dilemma ist, wenn es einen schlechten Tat ist, ist es so schwierig zu merken, ist jetzt das der Punkt, wo ich trotz Einsatz von allen medizinischen Massnahmen nicht mehr über den Level hineinkomme, wo es für mich stimmt. Oder komme ich da wirklich noch mal drüber hin? Also das Stroke-Patienten sind ja typisch wichtig, wo manchmal auch scheinbar schwierig ist, zu sagen, kommen wir noch mal, also die Patienten wie vorher, die kann sich tatsächlich irgendwann schlucken. Es ist schwieriger, Prognosen zu machen, zählt für die Patienten, manchmal integriert auf den Rips, manchmal kommen sie nicht mehr heim, manchmal kommen sie nicht mehr heim. Bei Krebspatienten ist es ein bisschen einfacher, das zu prognostizieren. Wir haben bessere Daten, wird es noch mal besser, wird wirklich besser, aber auch dort kann es schwierig sein. Und das macht, ist auch ein Dilemma, wo die Leute dann sagen, ja, vielleicht, also die letzte Patientin kam mit einem Ovarialkarzinom, sie hat mir gesagt, ja, sie gehen jetzt dann in die Exit. Weil man ihr gesagt hat, der Arm können sich wieder verschlüsseln, da ist alles verwachsen. Und nach einer Operation kommen sie nicht in Frage. Und darum wählen sie eigentlich da vor, dass sie haben. Aber ihr Dilemma ist jetzt, sie wissen jetzt nicht, wenn das das haben. Und eigentlich an Ostern wird sie immer mit ihren Freunden gejasset. Jetzt wissen sie nicht, ob sie vor Ostern oder nach Ostern mit Exit haben. Also man weiss das zum Teil schlicht nicht, was noch möglich ist. Also wo kommt das noch rauf. Und wenn wir einen dritten Punkt, worum es dann schwierig ist, den Entscheid zu fällen, und wenn wir gehen, ist zum Teil haben wir noch Ziel. Zum Teil haben die Leute noch Ziel, was wir erreichen. Das ist auch eine Standardfrage, wenn man die Leute anschauen, wie sehen sie den nächsten Tag, was haben sie für Ziel, so etwas, was sie noch nicht können erreichen. Das ist nur eine Seite von einer dreiseitigen Diagnoseliste von einer 40-jährigen Patientin mit einer Brustkrebs. Ich kann es im Detail jetzt anschauen, aber was sie über sich hat, der Gala. Als ich das angeschaut habe, und ich habe dann immer wieder den Bericht bekommen, oder den Onkologen einen Monat später, und ich sehe, wieder auf der Intensivstation, sie sehen es. Was sie über sich hat, der Gala, und ich habe mir immer gesagt, wie kann man das nur? Ich würde schon langsam sagen, hör auf. Aber sie hat das grosse Ziel gehabt, ihre Tochter hat die Aufnahmeprüfung. Noch jeder ist da, also respektive hat sie ja bestanden und sie hat auch den Zeitpunkt noch wieder erreicht, dass die Innenaufnahmeprüfung durch ist, hat dann mit der Tochter nicht wieder darüber reden, wie schlimm es um sie jetzt schon steht. Und das sind auch Gründe, also wenn es einem, wenn man persönliche Ziele hat, wo einem dann schlussendlich bricht, am Leben halt, wo man Sachen durchgeht, wo man sich vorher wieder beschäftigt, das können vorstellen. Jetzt, trotz all diesen Schwierigkeiten, gibt es den gleichen Weg, wie ein gutes Leben, vielleicht auch eine gute Art und Weise Menschen, so wie einen schönen Tag, so wie wir jetzt ein paar gehabt haben, einen schönen Sonnenuntergang haben. Was wären vielleicht so Voraussetzungen? Ein Punkt ist, dass man sich vielleicht mit diesen Fragen schon mal auseinandersetzt, bevor man schwer krank ist, dass man sich mit Sterben und Tod immer wieder mal befasst. Das ist ja früher in der christlichen Kultur viel mehr ein Thema gewesen. Das ist in der buddhistischen Kultur ein grosses Thema. Das ist sicher eine grosse Hilfe, wenn das nicht das erste Thema wird, wenn man die Diagnose hat mit einem grossen Tumor. Es gibt einen schönen Spruch von Manfred Lütz, Psychiater und Theologe. Der Satz ist nicht so einfach, man muss es schön. Es hilft auch fürs Leben, wenn man sich mit dem Tod befasst. Wenn man dann aber schwer krank ist, wenn so eine Diagnose kommt, und das ist oft Mehrzahl von uns, die eben doch noch Zeit hat, sich zu befassen, die aus Mehrzahl hat Zeit, man hat eine schwere Krankheit, dass man den Mut hat. Wir sehen einfach die Leute, die das verdrängen, das ist auch ein Recht der Fall, das sind die 10-15% der Leute, die das probieren zu verdrängen, das nicht geht. Und das geht meistens nicht gut. Es gibt auch Argumente, man darf den Leuten Hoffnung nicht nehmen und so weiter, sonst geht es nicht schlechter. Wir probieren damit, mit den Leuten darüber zu reden. Ich frage jetzt also die Leute, die es vorne sehen. Wir haben alle Leute mehr, wir sind hier nicht. Das ist ganz, das ist unvermeidlich. Aber, dass man mit den Leuten darüber redet und sagt, wenn sie jetzt, wir hoffen auch, dass es noch mal besser ist, dass die Kurve dort noch mal hochkommt, aber machen Sie sich mal einfach Gedanken, wenn es jetzt nicht so wäre, dann schreibt man eigentlich auch mit dem Satz, irgendwann sterben wir ja alle mal, oder? Wenn man so krank wird, das ist früher schon das Thema, also so kann man mal auf die Leute ansprechen. Aber es lohnt sich mal Gedanken zu machen. Erstens, wie geht die Krankheit weiter? Man sollte auch den Mut haben, dort zu fragen, was kann man noch machen? Was bringt die Therapie an Vor- und Nachteilen? Dafür sollte man sich Zeit lassen. Ich muss ehrlicherweise sagen, da sind wir von der ärztlicher Seite an. Wer ist ein Arzt? Das bin ich von mir. Ich denke, generell, wir sind da noch, würde ich sagen, auf einem sehr tiefen Niveau, was die Kommunikation von Risiken und Chancen anbelangt. In einer didaktisch verständlichen Art und Weise, wie es schriftlich an alle diese Satzungen, die Leute sehen können. Sehr häufig heisst sie, da könnte man schon noch eine Chemo machen, oder? Aber was bringt die Chemo tatsächlich? Ein Vor- und Nachteil, das ist ein schwieriges Thema. Aber ich glaube, wir können es noch wesentlich besser machen, als wir es nicht machen. Und das ist entscheidend, dass die Leute wissen, wie geht man wieder, was hat die Behandlung alles noch für einen Einfluss, was hat die auf den Verlauf, was hat sie für Risiken, für Belastung. Und erst dann kann ich entscheiden, wie ich die noch machen, die Behandlung. Das Zweite ist, man sollte auch über Komplikationen reden. Man sollte auch, wenn man selber krank ist, fragen, was kann man zukommen, was können für Probleme auftreten. Die Patientin von vorher, der hat man das gesagt mit dem Ovarialkarzinom, also eben der Eierstockkrebs, dann hat ihr gesagt, den Darmverschluss, 7 von 10 Frauen mit der Erkrankung haben den Darmverschluss, 5 sogar mehrere. Und man hat darüber geredet und dann sollte man darüber reden, was gibt es denn für Behandlungsmöglichkeiten. Im Darmverschluss kann man entweder chirurgisch operieren, das wäre kausal, man macht den Bauch wieder auf, manchmal kann man es auch arthroskopisch oder so ein mehrfach operierter Bauch einfach manchmal operativ aufmachen. Und die Alternative ist natürlich, man tut es konservativ behandeln, das heisst, man gibt Mittel der Übelkeit, der Verbrechen, der Schmerzen, leider der Starm, der Darm schiebt, das müsste man aufhören, dass auch eine Möglichkeit ist, die Miele auszuhandeln. Aber ist natürlich längerfristig immer mit dem Leben vereinbar, also das können wir nicht mehr nähern. Theoretisch können wir einen Barriotralen nähern und so. Aber das ist entscheidend, dass man da wieder sagt, die Alternative, die dieser Frau, die ich am Anfang gesagt habe, ist nicht einfach Exit. Wenn der lange operieren kommt, nimmt das wieder oder den Exit, sondern es gibt auch die Alternative dann, wenn es kommt. Behandlungen machen sie gar nicht mehr leiden, aber dann stirbt man meistens und die kann man da am Schluss dann auch immer tagen. Manchmal aber auch, was nein so. Und dann ist es ganz individuell wieder an den Leuten das abzuschätzen, will ich bei einem Darmverschluss jetzt so eine Behandlung chirurgisch oder nicht. Und das hängt eben wieder vom Lebenskontext ab, von der Zeit, die man hat, ab, vom Zustand, wie man sich fühlt, von der ganz persönlichen empfundenen Lebensqualität. In der Regel sehen die Leute, die sagen, meine Lebensqualität ist jetzt schon schlecht, die sagen, bei einer Komplikation eher nicht mehr nach dem Leben zu verlängern, die Massnahmen, also keine Operationen, aber ich will nicht mehr. Und das ist der nächste Punkt. Also der erste Punkt ist, man muss sich informieren, es lohnt sich. Und das nimmt die Hoffnung nicht weg. Ich sage manchmal den Leuten bezüglich Prognosen, zum Beispiel sage ich nie, Mittler überleben ist noch immer nicht. Weil alle Leute können das Mittler überleben noch auf sich selber beziehen. Also ich habe Patienten, die sagen, ich wüsste nach dem Arzt, wie ist es in 4 Monaten tot, oder 7 Monaten, das heißt, es wäre noch nicht. Da hat die Mittlerleben so wachsen, dann müssen wir den Seiten gescheiter. Schauen Sie, von 10 Leuten leben die 3 Monate vor ihm nicht mehr, aber vor dem Leben noch. Damit kann man auch hoffen, hoffen. Die Leute, die wollen hoffen, dann sagen wir, irgendwie sagen, ich weiß nicht, zu denen 50 Kilometer. Da sind und dann Feuer, die noch da sind. Da könnte ich auch hoffentlich kürzen, wenn ein Feuer vielleicht noch ein Jahr oder sogar noch mehrere Jahre da sind. Aber sie merken gleich, 5 von 10 sind nach 3 Monaten nicht mehr da. Wenn man sich das grafisch anstellt, das ist doch ein Teil. Und dann könnte es sogar überlegen, wenn ich jetzt kennt. Und nach einem langen Leben ist er gut, meistens. Das und wichtig ist dann auch, die Sachen festzuhalten. Die normalen Patienten, die sie finden, die landen in dieser Situation nachher nicht mehr, wenn man eine konkrete Erkrankung hat. Also wenn Sie jetzt zum Beispiel die wieder anschauen von der FMH, für den Fall, dass ich urteilsunfähig werde, möchte ich, dass alle medizinisch indizierten Massnahmen zwecks Wiedererlangung der Urteilsfähigkeit und meines Vorzustands betroffen werden, weist es sich nachher als unmöglich oder unwahrscheinlich, dass ich wieder urteilsfähig werde, so verlange ich den Verzicht und so weiter. Jetzt die Patientin mit dem Ovarialkarzinom, wenn sie plötzlich einen Darmschutz hat, mit Dehydrierung und Verwirrtung und Schmerzen hat und so weiter, heisst das nachdem, dann muss sie jetzt erstmal ins Spital reisen, der Darmverschluss wird mal operiert und sie kommt wieder auf Tipps und nachher verwacht sie vielleicht nicht mehr und dann könnte man dann irgendwann sagen, ja gut, dann lassen wir sie jetzt von der Stelle die Maschine wieder ab. Gieren, hat man das ergänzt, dann muss man das streichen. Man kann sehr wohl sie gesagt, schauen Sie, mir ist nicht mehr für die Lange gemacht, mir ist auch nicht mehr für die Sicherheitsoperation, ich will auch nicht mehr. Ich aber können die heilen, wenn irgendwie möglich. Und ich bin leiden. Aber dann muss man das hinschreiben, sollte man da nicht schreiben, zuerst mal all das probieren, dann kann man das durchstreichen, man kann hinschreiben, sie hat ganz klar gesagt, sicher keine Reanimation, keine Bauchoperation. Sie hat auch klar gesagt, wenn es ein Max wäre, auch da sie hat auch gesagt, wenn es Köpfe anfühlt, ja, jederzeit. Aber es wird leiden. Und das ist also wichtig, eine Patientenverfügung, so wie sie entstanden ist, verhebt in der Regel nachher nicht. Also sobald konkrete Situationen, Probleme auftreten, Krankheiten auftreten, sollte man konkrete mögliche Komplikationen reden, möglichst konkret festhalten, was man will und nicht will. Und jetzt ein weiterer Punkt ist natürlich, gerade jetzt auch wieder die Patientin, die mit dem Ovarialkarzinom ist, allein schon wieder Frau gewesen. Wenn ich einen Darmverschluss habe, wo die heilen will, dann kann man nicht sagen, das machen wir über die Operation nicht, dann hat es einen Haufen anders zu machen. Und vor allem, es muss jemand dort sein. Haben wir auch gesagt, wo sie müsste dann natürlich rundherum jemand drin sein, als ich selbst sehe, sie kann ja niemand. Wie soll man denn das machen? Dann muss ich gleich mit dem sein gehen. Und dann habe ich irgendwann in der Küche das Telefon gestellt, das Telefon ab, mit der Tochter ist da, da ist später anrufen, und dann können sie die Telefonnummer ergeben, Alkoholisten. Da sind wir die Jassräumen und Alkoholisten gesetzt und haben einfach mit denen mal abgemacht, haben, dass man sich anfragen, wenn so etwas eintreffen. Und das ist ein wichtiger Punkt, das gehört auch dazu, man sollte sich Gedanken machen, wer kann mir schauen. Das ist der Mann von einer jungen Patientin, von 32-jährigen Patientin, die hat die Greenpeace geschafft und er hat das vorbildlich gemacht. Er hat einfach angefangen, seine Freunde und so weiter zu fragen, oder? We need support. Und I need help with shopping, washing, cooking und so weiter. Er hat da gerade einen Plan gemacht, wenn das die kommen, hat sich da können einschreiben auf einem Webkalender, auf einem Blog. Wenn sich die Leute können einschreiben, aus Australien, überall sind die gekommen. Und er hat dann auch nachher klar, er hat es geschafft, das können zu delegieren. Sagen, okay, wenn ihr da seid, kümmert ihr euch darum, ich schaue vielleicht ich schaue dann vielleicht TV, ich kann mich nicht mehr um euch kümmern. An dem scheitert es häufig auch. Wir haben dann erstens unsere Leute gewagt, häufig nicht zu fragen. Nein, ich habe mit Nachbarn und Freunden anfangen. Und zweitens scheitert es nachher daran, dass man es nicht einsetzen will. Also dann sagen wir, ich nachher kann man schon von helfen. Aber dann sagt die Frau vom kranken Mann, ja, dann muss ich der mal Kaffee machen, muss zuerst den Toni aufbrummen, damit ich dann oder zeige danach, wie es bei uns aussehen ist. Ich will die Leute nicht. Also man muss dann wirklich mit einer Einladung treffen, die Leute können den Dienst übernehmen und sie dann benutzen. Und dann kann man sehr viel machen, wenn man es anfragt und annimmt. Das ist interessant, wir haben zusammen mit der Gesundheitsdirektion Zürich, wir machen uns Gesundheitsumfrage, wir können ein paar Fragen zu Palliativcare letztes Jahr mit aufgeben. Das war eine Frage, die wir da reingeben können. Dann 75% gesagt, sicher würde ich im letzten Monat. Und ich habe es extra möglichst konkret formuliert, dass ich es vorstellen kann, einmal pro Woche einen halben Tag einsetzen. 75% sagen, das würde ich machen, bei jemandem, wo mir nahe steht, wo ich kenne. Nachher, wenn ich 15%, 21% haben gesagt, unter Umständen 4% haben gesagt, nein. Gibt es Mehrheit?
Also das ist unser Potenzial, das wir heute nutzen, wenn wir aber mit dem Mut wachsen, wo wir auch noch so organisieren, wie wir uns da ausbilden und so weiter. Und dann ein weiterer Punkt ist, wenn wir an die Patienten mit dem Ovarialkarzinom denken, es braucht nachher ein Team. Es braucht ein Team, wo man ist, wo man auch gescheiter schon im Voraus mal schaut, der ist rum. Das kann verschiedene Ebenen sein. Wir haben vorher auch gehört, dass zum Beispiel mit der Patientin mit Stroke, es kann leider sein, ganz psychisch oder spirituell eben ist. Wenn man dann unglaubliche Fragen, die man fertig hat, ist es immer was physisch. Und das muss man merken, wo brauche ich Hilfe. Und das sollte man probieren, auch zu schauen, dass die Leute kommen. Und da gibt es sehr viel. Es ist sehr viel rum, nur es ist häufig. Weiss ich nicht, was es gibt, die Psychologen, die heilen, man kann die Seelsorger aktivieren. Und auf der physischen Ebene, also wir machen dann auch nicht in der Regel so eine Hauptregel, es gab die Leute, die aus dem Spital entkommen, und wir fragen, mit ihnen besprechen, und dann schauen wir, wo brauchen sie überall Hilfe, und dann gehen wir heim, sitzen da zusammen und probieren jetzt zu schauen, dass die Patientin, wo überall können wir sie unterstützen, dass die Zeit, die sie jetzt hat, die heimtrifft, möglichst gut ist. Und ganz wichtig ist, dass die mindestens, ich sage Minimum, ist ein Arzt, eine Ärztin und jemand aus der Pflege, der informiert ist über die Patientin, sollte rund und durcherreichbar sein. Der Darmverschluss bei dieser Patientin vor, ist tatsächlich am 1. Mai auftreten. Ich war im Ausland und habe eine Serie bekommen von Spitex, wo sie mir sagt, sie hat das Gefühl, dass sie jetzt da nicht mehr das Gefühl hat, sie hat den Pflege drauf und sie hat massive Schmerzen. Und hat gesagt, wenn es genauso vor, wie wir es Schritt für Schritt aufgeschrieben haben, anrufen dort, kommt jemand mit einer Pumpe, die Schmerzmittel direkt in die Haut gibt, kommt jemand mit, wo eine Magensonde direkt oder so weiter. Und rufen Sie die Telefonnummernliste durch, mit Rudi und so weiter, die wir zusammengestellt haben. Ich habe nach 2 Stunden das SMS von der Spitex-Mitarbeiterin, habe die nächsten 48 Stunden organisiert. Sie hat können als einmal Nachbarin sein, die hat nicht mehr dort sitzen, die hat fast jede Abdeckung von der Zeit. Sie haben also, wie es vorbereitet war, können sie sehr rasch nachher realisieren und organisieren. Ich muss Ihnen ehrlich sagen, das gibt es noch nicht überall. Dass wir also ein Team haben, wo wenn ich rund um die Tour heimkomme, in der Schweiz ist das leider immer noch, wir haben jetzt zwar einige Palliativstationen, aber eben gerade wenn du mit dem Töpfen, wo wir in letzter Zeit verbringen, und da ist noch Handlungsbedarf, aber es gibt mindestens eine nationale Strategie von BAG und GDK, wo man zum Ziel hat, dass überall in der Schweiz solche spezialisierte Teams und Support auf verschiedenen Ebenen, auch sozialer Ebene, so weiter kann, in jedem Mensch, sei es im Pflegeheim oder in Heim, zur Verfügung gestellt werden. Da noch ganz kurz, man sieht auch, es gibt gute Studien auch dazu, aus dem Ausland, zum Beispiel da in der USA-Studie, wo man genau das gemacht hat, frühzeitig, mit den Leuten darüber geredet. Also frühzeitig hat man hier gesagt, bei geschätzter Lebenserwartung unter 1 Jahr, also wir haben über den Verlauf der Krankheit, über das Vorgaben und Komplikationen geredet hat, dass man ein Team zur Verfügung stellt, das 24 Stunden verfügbar sein kann. Die Leute waren zufriedener mit dem Support als die, die das nicht hatten. Sie haben wesentlich weniger Hospitalisationen gehabt, über 40% weniger, 30% weniger im Emergency Room, also in der Notfallstation Aufnahmen. 50% weniger Kosten, unter dem Strich. Weil insbesondere auch die Notfallaufnahmen natürlich und die Hospitalisationen, wo dann wieder Sachen gemacht werden, ist bei diesem Darmverschluss nicht nochmal operiert worden, obwohl sie selber gar nicht weg. Aber wenn man keine Alternative organisiert, ist in so einer Situation nicht passiert. Ich habe das Letzte, was ich im Vortrag habe, zu einer Kindergemeinde, hat mich einen von den Zuhörern gefragt, könnten Sie nicht einmal eine Checkliste machen für ein gutes Leben sein? Aber ich glaube, wenn man so ein paar Fragen, die ich jetzt Ihnen aufgezeigt habe, wenn man sich die mal stellt und probiert, dann so zu finden, kommt man dem Ziel relativ nahe. Also, wenn man sich fragt, was kommt auf mich zu, und hat den Mut gehabt, mal auch führen zu schauen, dass man sich fragt, was gibt es für Behandlungsmöglichkeiten, dass man irgendwo auch festhaltet, was will ich noch, was will ich nicht. Man kann dann immer noch meinen, wenn eine Resolution ist, allerdings meine Erfahrung ist, dass es sehr wenig Leute sind, erstaunlich wenig. Und dass man sich fragt, sind da Leute herum, die könnten
kommen und dass es lohnt sich, mal eine Liste zu machen, die ich auch gründen und nachher einfach mal zu fragen. Wer hat mich nicht gefragt, wenn ihr denn kommen? Wenn ich da einen Virus habe, wissen die auch nicht mehr. Und dann muss ich aber auch fragen, dürft ihr euch anfragen, dass ihr einen Zeitzwang übernehmen und dann eben auch schauen, sind Fachleute um, die mir auf verschiedenen Ebenen helfen können und ist jemand rund und durchreichbar, dann ist die Chance eigentlich nicht schlecht, dass das gelingt. Aber so wenig wie es ein gutes Rezept wird, für ein Rezept gibt für ein gutes Leben, gibt es auch ein gutes Rezept für ein gutes Lebensende. Danke vielmals.
Ganz herzlichen Dank, Herr Andreas Weber. Vielleicht noch eine ganz letzte Bemerkung. Wir sind zwar ein bisschen hinterdrein. Der Tod, das ist ein Philosoph. Der Tod ist vielleicht nicht etwas Natürliches, aber die Sterbebegleitung ist etwas Natürliches. Und man findet sogar in den höheren sozialen Tierarten, also Gorillas, die machen auch Sterbebegleitung. Dort kostet sie gar nichts. Aber ich sehe, dass eine humane Sterbebegleitung sogar Geld spart, also 50% weniger kostet und angenehmer ist für den Sterbenden und die Begleitenden, die Angehörigen. Das ist sehr erfreulich. Danke vielmals. Jetzt haben Sie einen Kaffee verdient. Nachher geht es in die Workshops. Der Workshop 2 ist hier innen. Der Workshop 4 ist im blauen Saal. Und 1... 3 und 5, die werden abgeholt hier, so ca. 10 vor 11 und begleitet dann hinterher ins Begegnungszentrum. Und ich denke, die Workshop-Leiter werden wissen, welche Nummern sie haben und sammeln sie doch ihre Schöfli, also die hinterher begleitet werden, ins Begegnungszentrum, da vorne dann zusammen. Gibt es noch irgendeine Frage? Hinter dran, nach dem Workshop, gibt es dann hier das Mittagessen? Stimmt das? Also ein Stehlunch und alle Workshops werden zweimal durchgeführt. Also wenn man den ganzen Tag da ist, dann kann man 2 verschiedene Workshops besuchen. Die Journalisten haben das Recht, von einem Workshop zum anderen zu pendeln. Die anderen von denen wünscht man, dass sie bleiben. Damit es ein bisschen ein Teamwork gibt und eine Kontinuität. Ich wünsche Ihnen eine schöne Kaffeepause. Es ist leider nicht mehr so lang. Und dann einen guten Workshop und nachher ein gutes Mittagessen. Adieu miteinander. Hi, sind Sie am Znach?